Jo, hey Hoshi, der Vertrag ist da. Das Label will unsere Folge auf Vinyl veröffentlichen. Es fehlen nur noch unsere Unterschriften.
Ja, geil. Wir unterschreiben natürlich mit Blut. Wir sind ja schließlich True Warriors of Steel.
Können wir auch Tomatensaft nehmen? Ich bin doch jetzt vegan, wie du weißt, und mit Blut wäre der Vertrag irgendwie nicht mehr so vegan.
Nee, also Tomatensaft geht nicht. Das ist untrue. Aber ehrlich gesagt kann ich auch kein Blut sehen und.
Boah, du bist ein Wimp und ein Poser.
Meinst du, wir könnten auch mit Steel unterschreiben?
Gute Idee. Hast du flüssigen Stil zur Hand?
Nee, habe ich alles verbraucht, als ich meine Hypothek unterschrieben habe.
Was gibt es denn noch so für True-Sachen? Lass mal kurz hier auf die Platte gucken. Ah, geil. Blackwind. Wir unterschreiben mit Blackwind.
Ja, okay. Aber was soll das überhaupt sein, Blackwind? Und wie kann man damit unterschreiben?
Stimmt. Das klappt wohl auch nicht. Ah, jetzt hab ich's. Wir unterschreiben mit Fire.
Perfekt, ich fange an. Scheiße, der Vertrag brennt!
Rost und Stahl!
Der Metal Podcast. Mit Mattes und Hoshi.
Hallo und herzlich willkommen zu Rost und Stahl Folge 25, die wir aufnehmen am 12. September 2023. Und ja, nach längerer Zeit haben wir mal wieder ein Intro für euch gehabt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen eingestimmt auf das Thema, über das wir hier gleich reden. Und wir, das bin ich, der Hoshi, und am anderen Ende der Leitung sitzt der
Brother im Metal, der Mattes.
Brother of Metal, genau. Du hast eben schon geteasert, dass du völlig untrue heute mal wieder mit Wasser hier sitzt. Das war ja beim letzten Mal ein bisschen anders.
Ja, es hat aber folgenden Hintergrund. Ich habe eigentlich noch genug schöne Biere hier, dank unseres netten Ferngeschenks. Aber ich habe heute über meine, ich habe ja so eine Kalorien-Tracker-App, die nutze ich auch schon seit Anfang des Jahres, und ich habe mir jetzt gerade mal so eine kleine Challenge gestellt, und
Oh,
ich muss jetzt
okay.
erstmal wieder 21 Tage verzichten, um die Challenge zu schaffen.
Oh,
Und
das ist gut.
ja.
Ja, das ist
Ja, eigentlich ist es gut, das stimmt.
ja, also
Obwohl ich eigentlich nicht klug gewesen wäre, hätte ich die Challenge morgen
ja, stimmt. Wenn du jetzt heute begonnen
gestartet.
hast, war das nicht sehr klug, das
Ja.
stimmt.
Aber den Tag habe ich schon fast im Sack, und den gebe ich jetzt nicht auf.
Nee, verstehe ich, verstehe ich. Ich werde
Ja.
meinem Ruf mal wieder gerecht. Ich habe mir heute ein Sixpack geholt, und zwar habe ich mir geholt Eifelbräu Helles Landbier von Bitburger. Und ich habe davon gerade schon ein wenig genascht, und ich glaube, das hat nur 5%, das geht eigentlich. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ja, Mathis, was macht die Gesundheit?
Ja, jetzt wieder besser. Wir waren mal wieder alle krank
Die
gewesen.
alte
Also so ganz weg ist
Männerkasse.
es. Ja,
Wie
ganz
macht
weg
die
ist es auch noch
Verdauung
nicht.
Queens?
Es fing, ja, auch ganz okay. Nee, ja, wie gesagt, wir waren alle ein bisschen krank. Letzte Woche noch ein bisschen Halsschmerzen, Husten gehabt, und mein Kleiner hat's erwischt, konnte dann auch einen Tag nicht in den Kindergarten gehen. Meine Frau hat es, glaube ich, am heftigsten erwischt, und ja, jetzt sind wir eigentlich schon wieder alle so ziemlich über den Berg, würde ich sagen. Hier und da noch ein kleines Schnupperchen, aber
Ja, krass.
wir haben es überlebt.
Ja, mich hat es auch erwischt, ey. Ich lag jetzt auch irgendwie eine gute Woche krank. Ich hatte auch einen Krankenschein bis, also die ganze letzte Woche eigentlich, außer Montag. Bin jetzt gestern erstmal wieder gegangen. Bin noch nicht so ganz wieder über den Berg, aber ja, wird schon gehen. Für heute wird es gehen. Wenn ihr mich ab und zu mal räuspern oder husten oder schniefen hört, dann wisst ihr Bescheid. Der Hoshi ist noch ein bisschen krank. Nee, aber
Ja, wir
sonst,
sind doch true.
kriegen wir hin, ne? Ja, Mathis, wir
Ja.
hatten schon ein bisschen im, ja, im Intro habt ihr es gehört. Ihr habt sowieso gehört, weil ihr die Folge runtergeladen habt und euch wahrscheinlich denken könnt, worum es geht. Wir reden heute über.
Ja, worüber wohl? Über Manowar.
Genau. Aber nicht
Ich
nur
glaube, wir haben
einfach
sogar mal
drüber, ne?
angekündigt, oder?
Ja, bitte?
Nee,
Stimmt, haben wir angekündigt
nee.
sogar.
Ja. Und wahrscheinlich wird es der Folgentitel wieder
Ja,
verraten.
und
Also.
möglicherweise werde ich vorher sogar noch ein Bild irgendwie vertwittern und
Ja.
verinstagrammen mit den Alben, über die wir heute reden, weil da kommen wir nämlich schon tatsächlich zu einer kleinen Einschränkung. Wir reden nicht allgemein über Manowar, sondern wir reden nur über die, ja, über die erste Phase, die Frühphase, ne? Und so.
Ja, wir haben einfach mal gesagt, wir nehmen so, weil es gerade gut gepasst hat, die ersten sechs Alben. Also hat den einfachen Grund, sonst wird die Folge wieder so furchtbar lang. Wenn wir
Genau.
jetzt hier alle Manowar-Alben besprechen würden, dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir vielleicht irgendwann nochmal einen zweiten Teil, wenn es den Zuhörern gefallen hat. Und dann haben wir uns zufällig dann auf die Russell-Boss-Phase geeinigt.
Genau, was möglicherweise auch damit zu tun hat, dass das, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber das ist ja auch, seien wir ehrlich, die beste Phase der Band, oder?
Ja, das würde ich auch
Kann man
so
schon so
sehen. Ich
sagen,
meine,
ne?
die Alben danach, die fand ich persönlich auch noch so weit ganz gut, bis auf die letzten Ergüsse, die sie hatten. Aber so im Großen und Ganzen, Ja, doch, das ist schon so die stärkste Phase, würde ich sagen.
Mir ist mal aufgefallen, ne, dass Manowar ist ja so eine Band, die irgendwie so gefühlt immer am Start ist, ne? Also die gibt's irgendwie, seit ich denken kann. So, also tatsächlich, weil es die seit 1980 gibt. Aber
ich würde sagen, gab schon vor deiner Geburt. Und die wird's wahrscheinlich noch geben, wenn du irgendwann in die Kiste gehst.
Ja, ich hab, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil der letzte Output von denen ist, also der letzte nennenswerte Output von denen ist 11 Jahre alt. Ne? Und danach kam nur noch 2014 hier diese das Debütalbum als Reissue, ne, also neu aufgenommen zwar, aber.
Ja, das ist das, was sie wohl noch hier und da machen. Da werden wahrscheinlich auch noch ein paar nachkommen, könnte ich mir vorstellen.
Ich habe gerade Quatsch aber, erzählt. Die Kings of Metal kam 2014, die Battle Hymns kam 2010, aber trotzdem, die Kings of Metal, die haben sie halt auch neu aufgenommen, aber irgendwie so richtig neuen Output wartet man vergeblich drauf, ne?
Und ja, ich weiß auch nicht, ob da nochmal was kommt. Ich meine, Joey hatte doch auch mal vor einigen Jahren gesagt, dass die eigentlich so keine Alben mehr machen wollen, aber das ist ja meistens auch so, heute so, morgen so. Aber kam in der Tat sehr lange nichts mehr und die Frage ist, ist das jetzt schlimm, wenn man sich so das letzte Werk mal anhört, was die rausgebracht hatten, ne? Ja. Also wenn du dann den Zenit überschritten hast, dann ja, kannst du auch
vielleicht noch ein bisschen wäre möglicherweise tun. Tatsächlich ein sehr löblicher Zug. Ich meine, auf der anderen Seite, die sind ja quasi permanent auf Tour so gefühlt, ne? Also die sind ja ständig irgendwie unterwegs und die melken die Kuh auf jeden Fall noch ganz gut und Joey ist ja irgendwie auch mit so einer komischen Spoken-Words-Tour irgendwie unterwegs. Keine Ahnung, was einen da erwartet, aber boah, ich würde mir da never fucking ever ein Ticket für kaufen. Ey, wenn ich mir das vorstelle, ne? Der Typ, der sowieso schon irgendwie in der Mitte von jedem verdammten Manowar-Set 20 Minuten Monolog hält, ne?
Ich wollte schon gerade sagen, du bist doch schon froh, wenn er auf dem eigentlichen Konzert die Schnauze hält.
Ja.
Jetzt nicht noch ein Ticket für irgendwie so eine Stunde Gelaber kaufen. Ne?
Ja, aber ich fand es irgendwie krass, weil also in meiner Wahrnehmung war jetzt der letzte Output, über den wir jetzt heute hier gar nicht intensiv sprechen werden, hier The Lord of Steel, über die rede ich. Der ist tatsächlich 11 Jahre alt. Der ist von 2012. Mhm. 2012? Ja. Verdammt.
Das wundert mich gar nicht so, weil ich nur wusste, dass die Platte hattest, als wir noch zusammen in Gelsenkirchen gewohnt haben.
Ja.
Das ist halt mal so lange her, ne?
Ja, krass, ne? Also hätte ich so nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Also hättest du mich gefragt, von wann die ist, hätte ich, ach, das ist doch die neue von Manowar. Ja, so 4-5 Jahre. Wird mal wieder Zeit für eine neue. Aber dass die 11 Jahre alt ist.
Deutlich älter. Kommst auch sehr schwer dran, ne? Also die hat ganz schön saftige Preise, wenn du die versuchst, hier jetzt auf dem Zweitmarkt noch zu kaufen.
Echt?
Ja, weil.
Er hat es dir, glaube ich, mal erzählt.
Ja.
Er hat es mal erzählt, dass das irgendwie problematisch ist, da dran zu kommen. Ich hatte mir die damals direkt geholt, idiotischerweise, genauso wie davor die Gods of War, die auch 5 Jahre gedauert, ne? Aber egal. Lass uns, und die Warriors of the World auch 5 Jahre und dann bis zu Louder Than Hell waren es sogar 7, ach du Scheiße, ja. Da reden wir gleich über eine Phase, in der die Band sehr, sehr viel produktiver war. Ja, aber bevor wir jetzt sehr intensiv in das Thema Manowar einsteigen, du wolltest gleich noch ein bisschen was zum Genre True Metal sagen, aber vielleicht fangen wir mal ein bisschen anders an, also kannst du gleich gerne machen, aber was bedeutet dir persönlich denn Manowar? Also wenn du den Namen Manowar hörst, was bedeutet das für dich?
Ja, also eigentlich für mich eher positiv belegt, weil ich da jetzt nicht unbedingt an, sag ich mal, so die Sachen denke, über die man sich heute so teils aufregt, über so ein paar Joey-Aussagen oder über die etwas schwächer werdenden Alben. Es waren so mit eine der, glaube ich, ersten Heavy-Metal-Bands, würde ich sagen, die ich so verfolgt habe. Die waren mir jetzt gar nicht so früh im Begriff. Man kannte sicherlich mal Songs von früher, die du mal irgendwo gehört hast, ne? Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe, Metal sehr intensiv zu hören und mich selber, sag ich mal so, als Metaller verortet hat, war Manowar eigentlich da von Anfang an dabei. Und ich höre die eigentlich immer wieder mal gerne. Ne? Gibt natürlich so ein paar Sachen, die hörst du mal öfter, mal weniger oft, aber so gerade auch wegen der guten Diskografie, würde ich sagen, erst so gerade so die ersten 6, so für mich ist auch nur die ersten 8 Alben, die sie gemacht haben, finde ich immer, die kannst du problemlos laufen lassen. Da ist so viel gutes Zeug bei. Ich finde die Songs teilweise richtig klasse. Ich meine, natürlich klischeebeladen. Ich verstehe ja auch, wenn man die Band nicht ernst nimmt. Also ernst nehmen würde ich sie auch nicht. Nach dem ganzen Vierlefanz gab natürlich auch ein paar unschöne Geschichten in der Bandhistorie. Der verstorbene Scott Columbus oder hier die Casa Logan. Ne? Das sind natürlich alles nicht so tolle Geschichten. Werden wir auch immer ausblenden, zumal auch
Das spielt Logan, ja keine Rolle bei den Alben, über die wir heute reden.
Genau, nichts mit den ersten 6 Alben zu tun hat. Und ja, aber für mich, ich rede gerne mit dir über Manowar und auf meiner Kutte ist auch ein Manowar-Patch.
Ja.
Ja, das sagt doch schon, glaube ich, genug. Was bedeutet dir der Manowar?
Ja, tatsächlich ist das eine der Bands, mit denen ich in den ganzen Zirkus eingestiegen bin. Und ich halte denen auch bis heute die Treue. Ich meine, du erinnerst dich, ja, natürlich erinnerst du dich und wahrscheinlich die anderen 7000 Besucher vom Rockhard Festival auch, dass ich mit unserer lieben Sabina regelmäßig die Klassiker davon a cappella zum Besten gebe auf jedem auf jedem Festival, wenn wir da sind und genügend Bier geflossen ist. Seit Jahren und immer wieder. Ich muss tatsächlich sagen, das ist eine Band, die habe ich früher extrem intensiv gehört. Ist mir jetzt auch wieder beim Hören der ersten 6 Alben aufgefallen. Aber irgendwann habe ich die dann auch ein bisschen an der Seite getan und dann hörst du halt auch nur noch die Klassiker, was dann so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich jetzt bei dem Neuhören den einen oder anderen Song wieder für mich neu entdeckt habe und sag, mein Gott, ey, den hast du aber auch echt lange nicht gehört. Also teilweise sowas wie 15 Jahre oder so. Und ja. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, du hast schon gesagt, die ist manchmal ein bisschen schwierig so, die kann man manchmal nicht so ganz ernst nehmen, man ist immer so ein bisschen in der Verteidigungshaltung, wenn man sagt, ich bin Manowar-Fan, da muss man schon zu stehen, aber ja, bin ich aber trotzdem und da habe ich ehrlich gesagt auch nie jetzt so großen Hehl draus gemacht, also ich habe auch den einen oder anderen Patch davon auf der Kutte, ich habe auch prinzipiell alles, was es so an Alben und Live-Alben von denen gibt, glaube ich zumindest hier rumfliegen, ja. Und deswegen also definitiv eine extrem wichtige Band, finde ich. Ich glaube auch nicht nur für mich, also ich glaube für die ganze Szene insgesamt.
Also diskografietechnisch bin ich bei denen auch sehr gut aufgestellt. Ich glaube, ich habe alle Alben von denen, bis auf halt die Lord of Steel, die letzte, die habe ich nicht. Von der Gods of War, die ich eigentlich gar nicht so gut fand, habe ich sogar das Live-Album, warum auch immer. Ich hatte so eine schöne Metallhülle, so eine Special Edition, das hat mich, glaube ich, angesprochen. Ja, abseits davon, gut, Live-Alben habe ich jetzt, glaube ich, sonst nichts von denen, dass du ja auch so sämtliche Sachen und sämtliche Best-ofs, ne, da bist, glaube ich, auch so fast so ein Komplett-Sammler. Aber ansonsten so von den Studio-Alben her habe ich da auch alles von im Schrank stehen.
Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich alle Live-Alben habe, zumindest die neueren nicht mehr, aber die Hell on Wheels und Hell on Stage, die habe ich auf jeden Fall. Dann habe ich noch so ein paar Best-ofs von denen.
DVDs hast du, glaube ich, auch, ne?
Ja, hier die The Kingdom of Steel, das ist das Best-of, boah, ich weiß gar nicht mehr, von wann das ist, irgendwie. Ich habe es hier liegen, ich gucke gleich mal nach. Das war, glaube ich, sogar die erste Scheibe, die ich von denen hatte. Und die war auch wirklich extrem großartig. Die war wirklich gut. Ja. Also normalerweise bin ich nicht so der Best-of-Fan, aber die war wirklich cool. Weil die dann so die, ich glaube, das sind auch so ziemlich die Alben, über die wir heute reden. So.
Ja.
Die wurden da nochmal zusammengefasst quasi. Ja, ja, Mathis, du wolltest ein bisschen was erzählen über True Metal und ich glaube, True Metal ohne Manowar ist undenkbar, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich meine, so großartig, also du musst keine Angst haben, so großartig ausufern wird das jetzt nicht. Ich wollte nur mal den Begriff festhalten, ne, weil der wird ja immer mit Manowar gerne in Verbindung gebracht. Und dachte ich, da kann man einmal ganz kurz darüber reden, was das denn sein soll. Ne? Also erstmal so muss man sagen, True Metal ist jetzt kein so ganz feststehender Begriff, den du so ganz eindeutig umreißen kannst. Aber es gibt da so ein paar Merkmale, wo man sagen kann, so ja, daran zeichnet sich das Ganze aus. Ne? Es beschreibt im Grunde ein Subgenre, was so als besonders authentisch und traditionell und auch sehr loyal gegenüber den Wurzeln des Metals angesehen werden kann. Das ist so ein bisschen der Kern der ganzen Geschichte. Ne? Ja, es gibt auch eine populäre Annahme, dass True Metal Bands so den klassischen Stil der Heavy Metal Bands der 70er und 80er Jahre, ne, wo der Metal beliebt wurde, so bewahren und weiterführen sollen.
Ja, sagt ja der Name auch so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Im Prinzip kann man nur sagen, der Name ist Programm, ne? Also es ist auch so ein bisschen schwer, den genauen Unterschied zwischen True Metal oder zum Beispiel Heavy Metal auszumachen, ne? Das ist ja eigentlich mehr so dieser Überbegriff ist, ne? Und prinzipiell kannst du auch sagen, da kann alles auch variieren und deswegen durch diese ganzen Abgrenzungen und diese Beliebigkeit, ne, ist das halt schwer, so einen klaren Unterschied festzumachen. Aber so grundsätzlich kann man sagen, bezieht sich der Begriff True Metal häufig auf Bands, die so die ursprünglichen Elemente des ganz klassischen Heavy Metal so mit drin haben. Ne? So melodische Riff, starke Gesangslinien und sag mal, epische Themen können dazugehören. Also man würde jetzt eher sagen, so was jetzt nicht so modern klingt. Ne? Es braucht schon so eine etwas eine Schlagseite, die so aus den 70er, 80ern kommt, würde ich sagen. Ne? Bands, die sich da so musikalisch und klangbildlich verorten, kann man da vielleicht so mit reinpacken. Ne, Fazit kann man auch sagen, ist natürlich alles immer sehr subjektiv und braucht man diese Schublade, aber ja, dann ist natürlich nur so ein bisschen die Abgrenzung zum Epic Metal, aber letztendlich, was auch so ein bisschen für mich zum True Metal mit dazugehört und essentiell ist, zumindest für mich, wenn ich darüber rede, es ist auch ungeheuerlich wichtig, dass eine True Metal Band auch sehr viele Lieder über den Metal yeah.
Repertoire hat. Über ne? den Metal und seine Fans, ne?
Ja. Genau. Und über sich selbst. Ja. So grob umrissen, ja, ich denke mal, so würde ich jetzt mal so stehen lassen.
Also irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich an True Metal denke, dann fällt mir Manowar ein und dann lange nix, ehrlich gesagt. Also
ja, also ich glaube, du kannst auch so ein bisschen diese US-Bands, ne, die auch so ein bisschen älter klingen, kannst du da, glaube ich, noch so mit reinnehmen, ja. weil die ja auch thematisch auch so mitspielen. So an deutschen Bands fällt mir jetzt auch nicht viel ein, weil du hier so an Heavy-Metal-Bands hast, das ist thematisch meistens auch etwas anders aufgeladen. Also da hat Manowar, glaube ich, ganz lange auch ein, wie sie sagen, Alleinstellungsmerkmal, aber so von den größeren Bands, die du so kennst, ne, sind das so schon die bekanntesten Vertreter.
Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass viel von dem, was man da so schnell in die Richtung stellen würde, dann doch irgendwie eher zum Power Metal gehört, oder?
Ja, auch da sind die Grenzen wieder fließend, ne? Ja, vielleicht, ne? Vielleicht gibt es auch ein paar Power-Metal-Bands, denen man das heute so zuschreiben würde, wenn die vielleicht bestimmte Themenbereiche bedienen. Allerdings finde ich ein Power-Metal dafür, wenn das wirklich Power-Metal in Reinkultur ist, schon fast wieder so eine Spur zu schnell gespielt. Ja. Weil die dann schon nicht mehr so ganz klassisch nach den 70ern
klingen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Hammerfall. Ja. Ist eigentlich eine lupenreine Power-Metal-Band, aber von der Thematik her, finde ich, wird die richtig gut da reinpassen. So.
Ja, würde ich sagen, kann man wahrscheinlich da einordnen. Ja,
ne? Also das so von der Ästhetik her und
zu
so.
Sagen. Ne? Ja. Also das Einzige, was vielleicht dagegen sprechen würde, wäre vielleicht so ein bisschen halt dieser, ja, modern kannst du auch nicht mehr sagen, weil es die Richtung auch schon sehr lange gibt, aber das ist ja mehr so ein Kind der Power-Metal, so der mit 80er, späteren 80ern ist, ne, wo die Bands angefangen haben, auch so in diesem klassischen Heavy Metal so ein bisschen die Geschwindigkeit des Thrash-Metals mit reinzubringen.
Ja.
Wenn das ja Anfang der 80er angefangen, Speed Metal zu spielen und die ersten Bands sich dann thematisch so in auch diesen Geschwindigkeiten verortet haben, das sind dann so richtige Power-Metal-Bands. Aber so ganz falsch finde ich die Einordnung nicht, ne, weil der Power-Metal ja jetzt an sich, finde ich, auch nicht so unendlich weit vom Heavy Metal weg ist.
Also eine relativ aktuelle Band, die ich da einordnen würde, ist Smolder. Das ist, meine ich, auch eine amerikanische Band, ne?
Ja.
Und die, würde ich sagen, die sind schon sehr True Metal. So, also das ist auch eher so dieses bisschen Oldschoolige und auch gar nicht mal so auf Geschwindigkeit getrimmt. Und ja, bei denen ist jetzt noch so ein bisschen special, dass die halt auch eine Sängerin haben, was jetzt auch nicht so ganz häufig vertreten ist in dem Genre, ne? Ja, und ansonsten vielleicht noch sowas wie Visigoth oder so, von denen hat man jetzt auch schon
nichts mehr gehört. Ja, die hatte ich gerade so zuvorderst gedacht.
Ja.
Ne? Oder wenn du mal so kleinere Bands nennst, so vielleicht noch aus dem Underground heraus, so King Leoric.
Ja.
Ne? Auch für mich schon ganz klar. Ja, von denen habe ich, glaube ich, auch noch so einen hübschen Patch hier irgendwo liegen. Das ist ein Kuttenpatch. Also ein Patch, auf dem eine Kutte mit Patches abgebildet ist.
Oh mein Gott, das ist so Meta.
Ich denke, damit ist...
Das hätten wir in der Kuttenfolge unterbringen sollen. Wahrscheinlich haben wir es, ich habe es nur vergessen.
Nee, haben wir, glaube ich, nicht. Aber ich hatte, glaube ich, hier nur irgendwo liegen.
Das war sehr geil. Eine Kutte als Patches. Ja. Naja, gut. Ja, also man könnte da jetzt noch ein bisschen ausschweifen, irgendwie was so andere Bands angeht. Aber es ist, ich glaube, dieses True-Metal-Genre ist nicht so groß, wie man denkt. Und es ist sehr dominiert von Manowar, habe ich so das Gefühl. Ja.
Ich denke, das kann man so stehen lassen.
Ja, ja, kommen wir mal dann tatsächlich zur Band, zum Manowar selber. Auch da, überraschenderweise, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Ich nehme mir kurz noch einen Schluck Bier, bevor ich da muss eben die Stimme ölen hier. Das ist echt lecker. Da gibt's gar nicht mal so super viel zu erzählen, aber ich roll trotzdem mal ein bisschen die Geschichte auf, so an den groben Eckpunkten. Ist ein bisschen schwierig, weil hier und da... Ja, kann man die schlecht ohne die Alben erzählen. Mhm. Und die wollen wir ja gleich dann separat besprechen, die ersten sechs. Genau, ne? Aber fangen wir mal an. Also erstmal, gegründet 1980 von Joey DeMaio und Ross The Boss Friedman. Dazu mal ganz kurz, wenn ihr unsere Folge über das Gladbeck Metal Bash noch nicht gehört habt, dann macht das, dann haben wir nämlich ein Interview mit eben diesem Herrn drin. Dann könnt ihr den mal hören, wie wir beiden kleinen Fanboys irgendwie zitternd vor dem sitzen und ihm peinliche Fragen stellen und er einfach unfassbar seriös mit uns redet.
Also mehr du, ich habe ja die Schnauze nicht auseinanderbekommen.
Ja, hört da mal rein. Also der Typ ist, ist schon irgendwie speziell. Also ich war sehr überrascht. Also dafür, dass der mal eben so eine der größten Metal-Bands der Welt mitgegründet hat. Ja, also schon eine krasse Nummer. So. Naja, wie gesagt, also 1980 von Joey DeMaio und eben Ross the Boss gegründet in Auburn, New York. Und die Geschichte dabei ist so ein bisschen, die ist eigentlich das Interessanteste an der ganzen History. Es war nämlich, Joey DeMaio war nämlich Bass- und Pyrotechniker und Friedman, also Ross the Boss, war Gitarrist der Vorgruppe von Black Sabbath auf der Heaven and Hell Tour damals. Und darüber haben die beiden sich kennengelernt und die wurden dann wohl auch, als die sich dann gegründet hatten, also nach der Tour, am Ende der Tour haben die sich dann gegründet und der Vollständigkeit halber, die Band von Ross the Boss hieß Shakin' Street, der ist davor schon mit so einer Punkband in Erscheinung getreten, nämlich mit The Dictators. Davon erzählt er auch irgendwie kurz in dem Interview, was wir mit dem da geführt haben. Ich habe da mal so ein bisschen drüber geguckt, die gilt schon als sehr, sehr gute Punkband und auch als wegbereitend und irgendwie Proto-Punk und sowas. Also die muss wohl wirklich schon cool gewesen sein. Ich kenne da ehrlich gesagt nichts von. Ich habe da nie reingehört. Hast du da mal reingehört?
Nee, ist auch nicht ganz so meine Baustelle. Also jetzt nicht, dass ich keinen Punk höre, aber glaube ich, da habe ich noch extreme Defizite. Das wäre auch mal interessant, wenn wir irgendwann mal vielleicht mal eine Folge über Punk machen, um uns da mal so ein bisschen mehr Grundbildung zu beschaffen. Hier so. Ich meine, so, natürlich kennt man auch die Ramones und solche Geschichten, aber auch jetzt nicht wirklich gut, ne? Müsste ich mal so ein bisschen studieren.
Ja, ist jetzt auch nicht so, dass mir davon irgendwie mal was um die Ohren geflogen wäre und ich gesagt hätte, oh, hier, geil, die Platte, die nehme ich mal mit, The Dictators, so. Also, ich glaube, wenn ich die irgendwo gesehen hätte im Secondhand oder so, dann hätte ich mir die auch eingepackt, aber es scheint nicht ganz so präsent zu sein. Aber wie gesagt, also das Internet ist voll des Lobes und scheint eine sehr gute Band gewesen zu sein. Und auf jeden Fall, die beiden haben die Band gegründet und haben dann 1981, also ein knappes Jahr später, dann mit Eric Adams schon, also die haben direkt den Sänger, jemandem, der Carl Kennedy hieß, am Schlagzeug. Und da haben die direkt ein Demo eingespielt und da waren dann schon Songs drauf, die auch auf dem Debütalbum dann ein Jahr später erschienen sind. Und Shellshock und Battleground, genau. Und das Debütalbum kam dann auch direkt 1982, gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Interessant ist nur bei Liberty Records und da war dann schon Donny Hemsig am Schlagzeug und nicht mehr Kennedy. Na, also der war wirklich nur auf den Demos dann. Und dann kam es dann auch schon zu der Szene, die wir in unserem Intro verwurstet haben. Nämlich als 1983, dann hatte man sich von Liberty Records getrennt und ist dann zu Megaforce gegangen. Und da hat man den Plattenvertrag mit Blut unterschrieben. Und das ist ja irgendwie so eine Legende, die irgendwie durch den Metal zirkelt seit Jahrzehnten, oder? Also, das weiß man irgendwie, oder? Das kennt man
ja irgendwie. Ja, da wollte ich dich halt fragen, irgendwie so, was ist denn da dran? Ist das irgendwie Unsinn, oder?
Es gibt Fotos. Die hatten tatsächlich sogar einen, als ich da ein bisschen rumrecherchiert habe, man findet relativ schnell Bilder dazu, wie die Band da irgendwie in dem Büro steht und Joe DeMaio hat sich wohl irgendwie an der Brust irgendwie was aufgemacht mit irgendeiner Klinge und daneben, die haben extra einen Sanitäter dazu bestellt.
Ja.
Der dann aufpasst, dass die keinen Scheiß machen, dass da keiner verblutet oder so. Also, ich meine, du musst dir mal überlegen, wir sind die Band und das ist unser Sanitäter. Bitte, wofür braucht ihr den? Weil wir uns jetzt die Adern aufmachen, ja. Ja, auf jeden Fall scheint wohl was dran zu sein. Wie gesagt, man findet relativ schnell Bilder dazu, wobei es ein bisschen schwierig ist. Es war wohl nicht der einzige Plattenvertrag, den die mit ihrem eigenen Blut unterschrieben haben. Haben sie wohl später nochmal gemacht und ich bin mir nicht ganz sicher bei den Bildern, die man da findet, ob das jetzt dieses eine Event von 83 war oder eins der späteren. Auf jeden Fall, ist ein bisschen drüber,
das, ne? Müsste man ja sehen, wenn auf dem Bandbild Donny Hemsig mit drauf ist, dann war das wohl der 83er-Moment.
Also das Foto, was ich gesehen habe, kann ich klar identifizieren, nur Joey DeMaio und davor sitzt noch, wer das könnte, Eric Adams sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Also da sind auf jeden Fall nicht alle Musiker drauf zu sehen, aber vielleicht gibt es auch andere Bilder. Ja. Ja, auf jeden Fall erschien dann 83 dann schon Into Glory Ride. Reden wir gleich auch noch drüber, ne? Und ja, das war dann auch gleichzeitig das Einstandsalbum von Scott Columbus, den wir hier schon mehrfach im Podcast erwähnt haben und der seit 2008 leider tot ist. Wo da auch relativ spät rauskam, Trigger Warning sozusagen, der hat sich wohl umgebracht, aber also sagt zumindest die Tochter von ihm und ja, war wohl aber auch irgendwie 10 Jahre lang nicht so ganz bekannt. Ja, ja, dann ging es weiter, 84 mit Hail to England. Das hatte man gemacht, weil die Band in Europa, speziell in Deutschland und England, extrem erfolgreich war. Und ja, die hatten so ein bisschen das Scorpions-Problem in umgekehrt, ne? Die wurden in USA irgendwie nie so richtig wahrgenommen und haben es da nie so richtig geschafft. Aber in Deutschland speziell und in England waren sie halt extrem erfolgreich in ihren Anfangstagen. Und deswegen haben sie dann halt direkt die dritte Platte dann Hail to England getauft. Ich war immer der Meinung, ehrlich gesagt, dass das eine EP war, obwohl ich es eigentlich hätte besser wissen müssen. Was daran liegt, dass die Ausgabe, die ich davon habe, ich habe so ein eine Doppel-CD mit der Hail to England und der Into Glory Ride auf einer Scheibe. Weil die jetzt beide auch nicht so furchtbar lang sind, ne?
Ja.
Ja, und dann im gleichen Jahr erschien dann schon ja das Album Sign of the Hammer. Also, wo auch dann die Band ihr Erkennungszeichen her hat, nämlich das Sign of the Hammer, das Grußzeichen. Interessanterweise ist das die einzige Band, die mir jetzt einfällt, die ein eigenes Handzeichen hat.
Kennst du noch eine andere? Das Handzeichen an sie aber, glaube ich, auch schon vorher, oder? Oder wird das erst mit der Platte etabliert?
Das weiß ich nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das vorher schon hatten, aber unabhängig davon, mir fällt wirklich ad hoc keine Band ein, die irgendwie nennenswert ist, die sowas hat. Also die wirklich so ein eigenes Erkennungszeichen hat, was durchaus das Potenzial hat, die Pommesgabel da an der Stelle abzulösen. Ne? Also klar siehst du auf Manowar-Konzerten auch Pommesgabeln, aber dieses Manowar-Zeichen ist schon sehr präsent da. Finde ich schon irgendwie spannend, dass die das hingekriegt haben. Ja, genau, also Sign of the Hammer 84, dann dann ging es weiter 87 mit Fighting the World bei Atlantic Records und das war eins der ersten Alben, das digital aufgenommen wurde. Und jetzt muss ich leider sagen, finde ich, hört man nicht. Also ich hatte hier im Podcast schon mal erwähnt, die CD, die ich davon habe, die hört sich für mich einfach nicht so toll an. Also das wirkt so, als wenn das Master davon irgendwie in die Brüche gegangen wäre, als wenn man da irgendwie zu leise war, keine Ahnung. Also ich hatte
immer den Eindruck, große Unterschied ist auch, wenn wir jetzt über Manowar-Alben reden, die wir auf CD haben. Du kriegst ja heute, oder wir kennen ja auch, glaube ich, fast nur die remasterten Versionen.
Nee, die ist nämlich genau nicht remastert. Also
die jetzt nicht, aber ich wollte nur sagen, im Verhältnis, dass du vielleicht sagst, so, die hört sich ja doch gar nicht so gut an, für das ein digital produziertes ist, will ich da nicht wissen, wie im Verhältnis dann vielleicht die Aufnahmen von den vorherigen Alben klangen, bevor die mal remastert wurden. Weil das war hier an der einen oder anderen Stelle auch mal so in der Kritik dann bei den einzelnen Platten, ja, dass die Qualität hier und da vielleicht dann nicht ganz so toll war und dass sich das dann erst durch hier mit Atlantic Records so ein bisschen gewandelt hat. Ne?
Ja, okay, das könnte tatsächlich sein, ja. Also, was halt auffällt ist, wenn man irgendwie halbwegs aktuelle Produktion hört und dann kommt ausgerechnet dieses Album, die Fighting the World, die fällt in der Lautstärke echt extrem ab. Und ich hatte früher mal den Verdacht, dass das halt irgendwie daran liegt, dass sie die einfach irgendwie von irgendeinem Vinylmaster irgendwie einfach auf CD gepresst haben. Und ja, keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich wird es auch so gewesen sein. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich weiß es nicht. Aber ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen unfair, das erst produzierte Digitalalbum von 87 mit der Klangqualität von irgendwelchen 2000er remasterten Versionen zu vergleichen.
Ne? Ja, auf jeden Fall 1988 nähern wir uns dann auch schon dem Ende unserer kleinen Reise durch die Frühgeschichte von Manowar zumindest, nämlich da kam nämlich dann auch schon Kings of Metal und das war dann das letzte Album mit Ross the Boss und vermutlich auch so ein kleiner Höhepunkt, aber da kommen wir später drauf, würde ich sagen. Und da kleine Besonderheit, das Lied Heart of Steel, eine der berühmt-berüchtigten Balladen von Manowar, wurde nochmal auf Deutsch aufgenommen, um speziell den deutschen Fans wie soll man sagen, entgegenzukommen. Ich weiß nicht, ob man das mit diesem Text wirklich tut, aber ja, also einfach um um den deutschen Fans zu zeigen, hey, wir haben wahrgenommen, dass ihr uns so unterstützt. Und das Ding hieß dann natürlich auch Herz aus Stahl. Ich hatte da mal irgendwann vor 1000 Jahren recherchiert, das ist jetzt wirklich nur aus meiner Erinnerung rausgekramt. Ich meine, dass der Text von einem Metal Hammer-Redakteur übersetzt wurde. Da bin ich mir aber gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Da kann ich auch.
Das weiß ich nicht.
Da kann ich auch gerade grob daneben liegen. Ich meine, das war so. Ich meine, irgendein Redakteur von Metal Hammer hätte damals den Text für die Band übersetzt. Ja, und aus irgendeinem Grund, der nicht so ganz klar ist, also da hält sich das Internet auch so ein bisschen bedeckt, wegen Meinungsverschiedenheiten wurde Ross the Boss dann von Joey DeMaio aus der Band geschmissen, beziehungsweise ist ausgestiegen und wurde dann durch David Schenkel ersetzt, der mittlerweile auch nicht mehr dabei ist, also auch schon lange nicht mehr, der aber auch ein ganz cooles Solo-Album mal vor 1000 Jahren gemacht hat, die mit der David Schenkel Group. Ich glaube, danach Schenkel ist aber Group, auch nicht mehr wirklich was erschienen, so, aber weiß ich nicht. Da habe ich nicht mehr weiter verfolgt. Ja, so allgemein zu Manowar. Ja, die gelten als sehr fanverbunden, wobei man sich da jetzt auch streiten kann. Also, ob das vielleicht ein bisschen einseitig ist. Also, ich finde, die verlangen teilweise schon echt extreme Preise für alles, was die so machen. Auf der anderen Seite, die spielen keine kurzen Kackkonzerte. Die spielen wirklich immer lange. Die fahren eine ganze Menge an Show auf. Ja, dann haben die irgendwie so ein paar Sachen, die so ein bisschen spleenig sind. Die treten halt irgendwie nie auf Festivals auf, weil sie ihre eigene Bühne wollen. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen bescheuert. So, dann haben sie irgendwie jahrelang, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahre, hatten sie mal ihr eigenes Festival gemacht, dieses Magic Circle Festival, irgendwo in, ich glaube, es war in Süddeutschland, ich bin mir nicht sicher.
Ja, oder Hessen.
Oder irgendwie, ja, irgendwie sowas, so, ne? Auf jeden Fall, da hatten sie ein eigenes Festival gemacht und das war da auch irgendwie bei einer der Ausgaben ist das auch ganz hart in die Kritik geraten, weil das kurzfristig irgendwie in eine Halle verlagert wurde und irgendwie alles nicht so toll. Ja, und ja, vielleicht noch eine Sache, die relativ wichtig ist, wenn man über Manowar redet, die gelten als lauteste Band der Welt. Und da gibt's immer so die wildesten Gerüchte irgendwie, was die so alles gemacht haben. Irgendwie, dass die irgendwie lauter sind als ein startender Düsenjet und das bei irgendeinem Konzert bewiesen haben, indem sie einen Düsenjet haben starten lassen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was da dran ist. Es ist auf jeden Fall so, dass die tatsächlich im Guinness-Buch damit gelistet sind und mehrfach sogar. Also 84 und 94 und irgendwann später auch noch mal. Wurden dann zwischendurch immer mal wieder von anderen Rockbands da vertrieben, aber haben sich dann irgendwann mal wieder da auf, ja, dann wieder da dahin gespielt sozusagen. Also die waren da mehrfach drin. Scheint was dran zu sein. Und der Rekord, der liegt da irgendwie bei 135 Dezibel oder so. Da ehrlich gesagt möchte ich da nicht stehen.
Nee.
Also,
das ist komplett. Ich glaube, das kannst du auch nicht überall machen.
Nee, also ist in Deutschland auch schwierig. Das ist auch ganz witzig. Ja. Es gibt irgendwie, die haben in den Nullerjahren so eine Reihe von DVDs rausgebracht, die so ein bisschen so einen Heimvideo-Charakter hatten. Und da habe ich ein paar von. Und dann treten die da teilweise in der Schweiz auf und dann hält Joey DeMaio da irgendwelche Ansprachen, dass er das so scheiße findet, dass sie da in der Schweiz nicht wer weiß wie aufdrehen dürfen und redet da von irgendeiner Soundpolice und weiß der Teufel, also schon ein bisschen unangenehm, um ehrlich zu sein.
Ja.
Ja, aber das, ich meine, man könnte jetzt noch irgendwie auf die ganzen Anekdoten eingehen, die dann später irgendwie mit der Rockart gewesen sind, mit Joey DeMaio und dann die unangenehmen Seiten, da hat es schon gesagt, Carl Logan und so, aber das würde ich dann mal, falls wir da irgendwann mal eine Nachfolgefolge für machen, dafür aufsparen, weil das spielt hier in der Zeit, über die wir reden, einfach keine Rolle gerade.
Würde ich sagen.
Das ist alles wesentlich später gewesen, ja.
Wäre da mal was für Teil 2.
Ja. Ja, falls wir den machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das bei Manowar wert ist. Also irgendwie nur um den Hate darüber auszugießen, was die dann so, ja, so seit Ende der Nullerjahre gemacht haben.
Ja.
Ja, muss man gucken.
Wir haben ja keine Not.
Ja.
Wir gucken mal. Gucken wir erstmal, wie die Folge ankommt.
Genau. Ja, das der grobe historische Abriss zu Manowar. Lass uns zu den Alben kommen, falls du keine Anmerkungen mehr hast dazu.
Nee, außer, dass die Hälfte meiner Notizen hinfällig geworden
ist. Ja.
weil ich mir ein paar Facts zu den Platten aufgeschrieben hatte, aber
ja, das ist bei Manowar extrem schwierig, weil dafür, dass das so eine super bekannte Band ist, findet man da tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Es gibt da nicht so wahnsinnig viele interessante Sachen drüber. Mhm. Also, die haben jetzt nicht irgendwelchen Fledermäusen die Köpfe abgebissen. Und wenn, dann haben sie das halt irgendwie. Ich war auch
sehr überrascht, ne?
Ja, und wenn, dann haben sie das irgendwie später alles gemacht. Also, die wirklich bescheuerten Anekdoten, die sind dann halt zu einer Zeit gekommen, wo sie dann, ja eigentlich nicht mehr so relevant waren. So Sachen wie, wie sie damals bei Stefan Raab da irgendwie aufgetreten sind und solche Geschichten, ne? Das war halt alles irgendwie 10 Jahre danach, ne? Oder noch mehr sogar. Ja, aber lass uns über die guten Zeiten reden. Lass uns über die ersten Alben reden, Mathis. Lass uns anfangen
mit Battle Hymns. Ja, dann fangen
wir doch mal an. Mit dem
ersten. Battle Hymns 1982. Ja, du hast ja gerade schon erzählt, ne? Es gab Demos von den Songs Shellshock und Battle Hymn. Und damit haben sie halt den Plattenvertrag dann bei Liberty Record bekommen. Das ist ein Unterlabel von EMI ist, ne? Sehr erstaunlich, finde ich, für so ein Erstlingswerk, dass man Orson Welles dazu bekommen hat, Passagen in dem Song Dark Avenger einzusprechen. Ja,
dafür, dass niemand die Band kannte, ne?
Wie zum Henker haben die Orson Welles dafür bekommen? Also vielleicht wahrscheinlich bestand ein Kontakt über EMI oder ja, irgendwie sowas, ne? Aber anders kann ich es mir nicht erklären. Aber das ist natürlich für so ein Erstlingswerk, für eine Band, von der noch keine Sau gehört hat zu dem Zeitpunkt, schon ziemlich beachtlich, ne? Zur Battle Hymn kann man vielleicht noch sagen, 2001 wurde die da nochmal das erste Mal gemastert und es gab 2010 eine komplette Neuaufnahme unter dem Banner Battle Hymns.
Die habe ich hier auch liegen und habe es mir auch nochmal angehört und muss sagen, kann man sich sparen.
Ja, die geht nichts an das Original. Ich meine gerne die gemasterte Fassung, aber warum willst du ein gutes Werk nochmal neu einsingen? Ich meine, Eric Adams ist heute immer noch ein guter Sänger, aber damals war er in seiner Prime. Ne?
Ja, also, da
kommt er stimmlich auch nicht mehr hin.
Also ich hatte mir die Originalfassung, die kenne ich natürlich in- und auswendig und hatte mir jetzt dann die Tage nochmal die Neuaufnahme davon angehört und das ist wirklich überflüssig, sorry. Also das braucht kein Mensch. So.
Ja.
Aber naja, egal, lass uns beim Original bleiben.
Ja, personell sich Manowar eigentlich immer relativ treu geblieben. Also es gab selten große Besetzungswechsel. Interessant jetzt hier nur beim ersten Album am Schlagzeug erste und letzte Mal auch Donny Hemsick.
Ja.
Ich glaube, der war doch auch bei dieser Magic Circle Geschichte dabei. Da sind die doch tatsächlich mit 3 Drummern aufgetreten oder irgendwie sowas.
Boah, das kann sein, das weiß ich nicht.
Ja, ich kann da jetzt auch irgendwas durcheinander hauen. Ich bin nicht dabei. Ja, ansonsten, wie du schon gesagt hattest, Eric Adams an den Vocals, Ross the Boss Gitarre und Joey am Bass. Ne? Ja, vielleicht noch ein paar Worte zum Cover. Das besprechen wir ja meistens auch immer, wenn wir kurz über so eine Platte sprechen.
Der Reichsadler.
Finde ich jetzt nicht sonderlich spektakulär. So ein weißer Adler aus Stein mit so einem Männertorso. Ne? Das ist so eine Art flammenden Hintergrund oder was das sein soll. Ja, dieses gelbe Bandlogo hat man später auch nochmal etwas schöner gesehen. Ich finde es nicht sonderlich gelungen. Ist ein Klassiker, klar, aber das ist jetzt nicht so das Schönste, was sie, glaube ich, in ihrer Karriere rausgebracht haben.
Ja, also es ist so ein bisschen, also dadurch, dass es immer aussieht wie so ein Reichsadler oder Bundesadler oder so, ist es so ein bisschen schwierig, ne? Also ich habe da auch ein T-Shirt von gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch besitze, irgendwie. Wo der nur in Silber oder Weiß auf Schwarz ist und es ist ein bisschen quatschig. Stimmt schon.
Ja.
Da braucht man eigentlich nicht. Ne, auf der anderen Seite, es ist in seiner Schlichtheit auch irgendwie ikonisch. Ne?
Ja, sicherlich. Ne? Man kennt es halt, aber ist jetzt nicht so mein Favorite.
Ja,
vielleicht mal zur Musik, zu der Platte. Mhm. Also ich finde die Platte selber als Erstlingswerk ziemlich erstaunlich. Ne? Also einen wirklich schwachen Song finde ich da nicht drauf.
Nee.
Ne? Also gut, man muss jetzt sagen, verglichen mit den absoluten Meisterwerken, die sie so meiner Meinung nach geschrieben haben, fallen ein paar Songs für mich so in der Gesamtdiskografie vielleicht ein bisschen ab. Gerade weil man sich da auch noch nicht ganz so gefunden hatte. Also ich muss mal sagen, so abgesehen von den Songs hier Manowar oder Dark Avenger mit seiner Doom-Note, das ist ein großartiges Album, aber gerade hier so Songs, über die wir kurz schon gesprochen hatten, hier so Fast Taker oder so, ist okay, ne? Aber das sind nie so meine absoluten Hits in der Manowar-Diskografie.
Ja, die gehen ein bisschen unter, ne? Aber ja, die sind nicht schlecht. Also wenn ich die höre, bin ich sofort wieder drin. So, ne? Ich meine, Shellshock ist, kannst du sofort mitsingen, ne? Oder Fast Taker, da brauchst du nur den Titel nennen, dann hast du sofort die Melodie im Ohr, ne? Ich finde zum Beispiel Metal Days, ne? Finde ich unfassbar gut. Und das ist so ein Evergreen irgendwie bis heute, finde ich.
Ja, den kannst du auf jeden Fall bringen. Ne? Vielleicht noch ein bisschen ungewöhnlich, so thematisch gut, der Albumtitel und der Song Battle Hymn oder auch so ein Song wie Dark Avenger, da geht man schon so ein bisschen diese spätere Reise, aber so gerade so die ersten Songs, das ist auch noch alles mehr so ein bisschen so Rock'n'Roll-Thematik.
Ja, das stimmt.
Und ich finde auch so etwas rockiger angehaucht. Ja. Davon sind sie ja dann sofort weggegangen. Das ist ja das einzige Album, gut mal abgesehen vielleicht von so ein paar Ausnahmesongs auf späteren, aber sonst ist man thematisch mehr so andere Wege dann gegangen.
Ja, gut, tatsächlich ja schon auf dem Album, ne? Also
ja klar, also du findest schon die ersten Trademarks, ne, aber halt nicht durchgehend, ne? Das ist schon gerade so noch ein bisschen auch im Rock'n'Roll noch
verankert, finde ich relativ spannend, weil es entwickelt sich so, ne? Also vom Anfang hier Death Tone, Metal Days, Fast Taker, Shellshock, die würde ich noch so in die Schiene noch stecken, aber dann spätestens ab Manowar, also ab dem fünften Track, geht's dann ja wirklich, also die könnten auch auf späteren Alben stehen locker. Also Manowar ist so ein absoluter Signature-Song. Ja gut, ich meine, seien wir ehrlich, Dark Avenger ist sehr speziell. William's Tale, ja, den finde ich ein bisschen über, ehrlich gesagt. Und
ja, das wollte ich auch sagen, hier, so eine Spielerei halt.
Ja, die ist also auch Quatsch und ich finde die auch nicht gut. Also das ist einfach auch nicht gut gespielt und nix, das ist, also das könnte, und das macht er auf jedem Scheiß-Album. Ja gut, das will
ich nicht beurteilen, aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, unnötig. Ne? Die haben ja öfter mal so kurze und mal weniger kurze Instrumentalexkursionen gemacht, die man
mehr oder weniger gut gelungen sind. Ja, aber Joey DeMaios Bassisten-Onanie dazu zu hören, also ganz ehrlich, das gefällt mir nicht wirklich. Das, also ich finde das auch auf den späteren Alben hier, ne, Sting of the Bumblebee und den ganzen Quatsch so, boah, ehrlich, brauche ich nicht. Also ist einfach nur ein Filler. Nee. Ich meine, das ist jetzt hier auf dem Album mit 1 Minute 54, ist das echt in Ordnung, kann man noch dazwischen schieben. Aber dann spätestens der Titeltrack, ne, der letzte Battle Hymn, das ist ja wohl mal einer der absoluten Metal-Songs, eine der Hymnen, ne, wie es im Namen schon steht. Ja, das ist in Stein gemeißelt, das Ding. Würde ich sagen.
Da gehe ich mit und da wären wir eigentlich auch schon bei meinem Anspieltipp. Das wäre für mich ohne Frage auch der Song Battle Hymn, weil das für mich auch persönlich einer der besten Manowar-Songs überhaupt
definitiv ist.
Also ich finde den richtig, richtig gut.
Ja, ne? Definitiv.
Und wie gesagt, Dark Avenger hat mir auch noch sehr gut gefallen, aber wenn ich mich jetzt hier für einen Song entscheiden müsste, ist für mich ohne Frage Battle Hymn so ein absolut ikonischer, erstaunlicher Song, ne, für so ein Erstlingswerk.
Ja.
Nicht nur für ein Erstlingswerk, der steht auch für mich in der Gesamtdiskografie von Manowar ganz, ganz weit oben.
Ja.
Und vielleicht müsste man das ja auch mal sagen, dann ist hier an der Stelle, weil wir letztens noch über A- und B-Seiten von Platten gesprochen haben, da geht das Konzept der B-Seite nicht so ganz auf. Ne? Die finde ich teilweise, ich will nicht sagen, deutlich stärker, aber durch Battle Hymn so einen krassen, geilen Song damit reinzupacken und auch diesen starken Dark Avenger. Ja, das ist schon eine sehr, sehr starke B-Seite. Ne?
Wobei jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob Manowar, also der fünfte Track, ob der schon auf der B-Seite ist oder noch auf der A, weil ich habe halt nur die CD-Version, keine Ahnung.
Ja, die ist auch relativ kurz, die CD, zumindest auch die ersten Songs, die gehen jetzt alle nicht so lange, könnte durchaus noch auf der A gepasst haben, das weiß ich jetzt nicht. Ne?
Ja, aber ich meine gut, es ist der Titeltrack, ne? Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das da nicht so super relevant ist, dass es der letzte ist auf der Platte, aber
ja,
also das Ding ist auf jeden Fall in Stein gemeißelt und ohne gibt's einfach, also kein Manowar-Konzert ohne Battle-Hymn, ey. Ganz ehrlich. Also,
ja, den brauchst
du. Ich meine, die haben da auf der letzten Platte, über die wir heute reden, einen Song geschrieben, der sicherlich noch ikonischer ist, da kommen wir gleich zu, aber der ist schon ganz weit vorne dabei. Also die Drums in dem Teil, ey, die Toms, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist.
Ja, da sind wir uns, denke ich, einig, ne?
Ja.
Das ist so der Game-Changer hier, ja.
Und ja, textlich sind sie ja da dann auch schon irgendwie so in diesem Schlachten- und Sword and Sorcery-Scheiß irgendwie gelandet, ne? Und ja, und auch in ihrem ganzen komischen frauenverachtenden Zeug irgendwie. Ne? Dann wird später noch mal ein bisschen extremer wird, aber hier fängt's ja damit schon an, ne?
Naja, da kommen wir gleich wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen. Ja, ja cool.
Ja, lass uns hier kurz einen Haken unter Battlehymn machen. Ich würde tatsächlich, es tut mir wirklich extrem leid, aber die Natur ruft gerade hart bei mir. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich kurz 3 Minuten Pause machen wollen.
Dann gehen wir kurz in die Pause.
Alles klar, bis gleich. Ui, das war nötig, ey.
Jo.
Ja, lass uns direkt weitermachen.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Album. Das wäre
Into Glory.
Achso, warte mal, sorry, nochmal ganz kurz abschließend. Ja. Ich habe die Battle Hymns, die habe ich hier als irgend so ein Reissue auch, irgendwie von Rock Classic Series. Ich weiß nicht, ob man die im Original noch kriegt, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ja, nee, also ich glaube, Manowar-CDs kriegst du bis auf diese Neuaufnahmen teilweise nur über den zweiten Markt. Also sind jetzt nicht alle Schweine teuer, du kriegst die teilweise noch zu relativ guten Kursen. So eine Ausnahme war jetzt halt die letzte, die Lord of Steel, die du irgendwie auch nicht mehr so, außer wenn du vielleicht ganz viel Glück hast und irgendwo noch einen Restbestand im kleinen Laden findest, ne?
Ja.
Eigentlich so auch nicht mehr und die ist ein bisschen teurer. Aber so diese alten Platten, wahrscheinlich weil die ein paar Mal reüssiert wurden, kriegst du die nur zum zweiten Markt ganz gut. Teilweise auch für echt kleines Geld. Ne?
Ja.
Also ich weiß nicht, ich glaube, für meine mal irgendwie 4 € bezahlt oder so.
Ja, spannenderweise ist die nächste, über die wir jetzt reden, die Into Glory Ride und die übernächste, die Hail to England, die habe ich nur als eine CD. Da sind beide Platten auf einer drauf, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ja, aber lass uns trotzdem die einzeln besprechen. Sind ja auch einzelne Alben.
Ja. Ja, also 1983 Into Glory Ride. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Vorgängerscheibe. Das Debüt in Europa ist das ziemlich gut angekommen. Allerdings ist das in den Staaten wohl nicht so gut gelaufen.
Ja.
Und das führte dazu, dass dann der Vertrag mit Liberty Records aufgelöst wurde. Ja, hier haben wir eine personelle Änderung auf dem Album. Scott Columbus kommt für Donny Hamstick. Und der war dann auch erstmal bis 90 bei Manowar und dann wieder ab 96 bis 2008 dann in der Band gewesen. Man hatte ein neues Label gesucht und ist dann zu so einem Indie-Label gekommen namens Music for Nations.
Ja.
Und da hattest du ja gerade schon diese schöne Geschichte,
die wir auch etwas
persifliert haben in unserem Intro mit dem Blut erzählt. Ne? Die kam dann hierher, hatte hier dann ihren Ursprung gehabt. Was soll man noch über die Platte sagen? Die Demo wurde ohne Neuaufnahme und Mastering so veröffentlicht, dass sie wohl ursprünglich mal ein relativ bescheidenes Klangbild
hatte. Das ist krass, ne?
War die Platte.
Das war mir auch nicht klar. Die haben das Demo eingereicht und wurde das einfach rausgehauen, ne?
Genau, genau. Und ja, ich denke mal, aber was wir heute primär kennen, das ist dann wahrscheinlich eher so die 2001 gemasterte Version von Metal Blade Records. Ich weiß nicht, ob du eine andere Version hast. Naja, hast ja gerade gesagt, du hast so ein Doppelding. Ne? Dann wird das vielleicht auch ein etwas älteres gewesen sein.
Ich versuche mal gerade rauszufinden, von wer die veröffentlicht hat. Keine Ahnung.
Also 2001 wurde die erst wieder remastert. Wenn deine von vor 2001 ist, dann ist das noch eine ungemasterte Version.
Das steht hier echt nicht drauf, ey. Echt spannend. Ja. Na egal. Aber was natürlich bei der Platte extrem ikonisch ist, ist das Artwork, ne?
Ja, würde ich gleich drauf zu sprechen kommen, wenn wir üblicherweise über das Cover dann der Platte sprechen. Noch vielleicht ein, zwei Worte hier zu an Hard Facts. Das Album gab es mal im Ursprung, glaube ich, erstmal nur auf MC und LP. Und das war dann eine ganz lange Zeit nicht mehr im Original zu bekommen. Ne, das war wohl relativ schwierig. Und das war dann wohl erst, es gab ein paar Bootlegs natürlich. Ich weiß nicht, ob du vielleicht einen Bootleg sogar hast, wenn das so eine Doppelpressung ist. Aber ab 2001 wurde das dann erstmals dann auf CD remastert. Und vielleicht noch erwähnenswert zu dem Song Gloves of Metal gab es tatsächlich
ein Video, ne?
Ein Musikvideo.
Ja, genau. Was auch unfassbar peinlich ist. Aber nochmal ganz kurz, also das galt ja wirklich jahrelang als das verschollene Album. Ne? Also
genau,
das, weil man das nicht gekriegt hat, es kam auf Vinyl und dann gab es halt keine CD-Auflage davon. Ne?
Ja, hier und da, wie gesagt, mal so ein paar Bootlegs oder so MCs, die halt überspielt wurden. Aber da bist du so regulär irgendwie eine ganz lange Zeit erstmal nicht dran gekommen.
Ne?
Ja. Ja, dann können wir kurz über das ikonische Cover sprechen.
Ja.
Was sehen wir denn da drauf?
Ja, wir sehen die Band in Fell und Leder, würde ich sagen. Wobei, ehrlich gesagt, hauptsächlich Fell, ne? Ja, wobei,
Ja, ich würde sagen, so ein Barbaren-Outfit ist das, ne?
Ja.
So Conan, das ist einfach Conan.
Was ich daran total spannend finde, ist, dass die Musiker, da muss man den ja wirklich lassen, dass die echt gut gealtert sind, dass jetzt bei Scott Columbus ein bisschen, lassen wir das, der ist nicht gut gealtert, aber man erkennt die auf jeden Fall, die haben sich wirklich nicht groß verändert, ne? Also Joey, Eric und Scott erkennst du sofort. Also Rosse Boss, dafür, dass der so, dass der eigentlich so eine treibende Kraft hinter der Band war zu der Zeit, finde ich das Gesicht von dem immer relativ unscheinbar. Also da habe ich immer. Also bei allen anderen weiß ich immer sofort, von wem die Rede ist. Bei Rosse Boss bin ich immer so ein bisschen so, wie sah der nochmal aus? So, jetzt weiß ich es natürlich, weil ich ihn persönlich kennengelernt habe, aber da wäre man so, Rosse Boss, wie sah der nochmal aus? Bei allen anderen ist klar, irgendwie Scott Columbus mit seinem ikonischen, mit seiner Rotzbremse da irgendwie, ne? Dieser Bart, ey. Absoluter Hammer, ey. Und Joey DeMaio hat ja sowieso so eine Charakterfresse. Ich habe nicht so richtig recherchiert, aber der hat ja irgendwie schon so ein sehr ikonisches Gesicht irgendwie. Ne? Ob der irgendwie, hat er irgendwelche indigenen Vorfahren oder so?
Das weiß ich nicht, aber das, ja, es würde mich jetzt auch nicht so wundern, ne? Das hat schon so ein bisschen sowas leicht, Natives, ne?
Ja, ich kann ja mal hier nebenbei einen Tab aufmachen und mal gucken, aber ich meine mich dazu erinnern, dass das Internet sich dazu ziemlich aus,
könnte aber,
italo-amerikanische Abstammung.
Wollte ich gerade sagen, könnte auch Italiener sein, der hat ja auch so ein bisschen diese römische Nase.
Ja, ne? Und also so. De Maio, naja, sein war ja nicht.
Gut, hätte man drauf kommen können, ja, sehr indianisch.
Ja, das darf man ja gar nicht wobei sagen, die Wikipedia sagt hier tatsächlich gerade live recherchiert für euch, wobei der amerikanische Teil auf Indianer zurückzuführen ist. Also doch tatsächlich.
Ja, guck mal, so beides mit drin. Ja.
Ich finde, sieht man so ein bisschen in den Gesichtszügen von ihm.
Ja, so. Also es ist, ja, man ist jetzt nicht verwundert, dass zu hören. Ja. Aber ist ja auch im Prinzip egal.
Ja, das ist auf jeden Fall das Cover. Die haben auch irgendwie Schwerter alle in der Hand oder stützen sich drauf ab. Und wie gesagt, Fell und Leder ist da angesagt. So, also später ist es ja mehr Leder, aber da ist es noch so, ja, viel Fell. Ja, wie du schon sagst, Conan halt, ne?
Ich muss ja sagen, für das so ein Gepose ist, ne, habe ich gar nicht so ein Fremdschamgefühl bei diesem Bild. Also mir persönlich, ich finde das gar nicht so schlimm für so ein Bandfoto. Habe ich schon deutlich schlimmer von anderen Bands gesehen.
Ja, ich meine, also es versprüht so ein bisschen so ein 70s-Charme irgendwie, ne? Also das sieht so ein bisschen so aus wie irgendwie aus den 70ern. Wurde es ja dann doch schon
ein paar Jahre später. Also ich meine, ist jetzt auch kein Meisterwerk der Covergestaltung, aber so im Großen und Ganzen für das, was damals möglich war. Und die Kostüme, die sie anhaben, die wirken jetzt auch nicht so erzbillig. Die hätten jetzt auch von so einem Conan-Filmset sein können. Also für das, was das ist, ist sie gar nicht so mies.
Ja, und vor allen Dingen auch eins der wirklich gar nicht mal so häufigen Metal-Cover, wo die Band drauf abgebildet ist, ne?
Ja.
Das ist ja auch nicht so oft, dass die Band sich selber abbilden lässt, ne?
Ja, zumindest so als Bandfoto.
Ja.
Ne? Ich meine, wir haben später bei Manowar da nochmal so gezeichnete.
Ja, klar. Fighting the World Artworks, und so, ne? Aber,
ja, genau. Ja. Aber ja, Bandfotos eher unüblich.
Ja. Ja, lass uns zur Musik kommen. Die Into Glory Ride, was meinst du?
Ja, also ich muss sagen, im Gegensatz zum Debüt auch schon mehr so ein reines Fantasy-Spektakel. Ich meine, das ist schon so ein bisschen so, was das Artwork anteasert, Programm auch auf der Platte. Ne? Da hat man sich dann so vollends gefunden. Man geht da so ein bisschen weg von den ursprünglich noch ein paar rockigen Sachen, die du so auf der ersten Scheibe halt hattest. Ne? Die hat man jetzt so durchgehend durch diese Sword and Sorcery-Thematik, würde ich fast sagen, ersetzt. Mhm. Ne? So ein bisschen hier mit, es wird natürlich auch so ein bisschen mit nordischen Mythen kokettiert.
Ja, geht's bei denen auch Hell und so, ne?
Ja, gut, meistens historisch dann mehr so ein Mischmasch, den die da abfeiern, aber schon geht so in die Richtung, ne, feiern dann jetzt halt so ihre Themen, die sie dann für sich gefunden haben, halt ab. Man könnte auch sagen, mit den Worten des Mandalorian, ne, das ist der Weg, ne, den gehen sie jetzt. Und also ich finde die Platte mega episch, so in ihrer Gesamterscheinung. Und ich finde, die enthält so an sich auch so alles, was so diese guten Jahre von Manowar ausgemacht haben. Das ist jetzt vielleicht nicht die Platte für mich mit der absolut höchsten Hitdichte von meinen absoluten Lieblingssongs, aber ich kann da durchaus sehr viel abgewinnen und finde die auch richtig, richtig gut.
Ich muss sagen, ich finde tatsächlich verglichen mit den anderen Alben, über die wir hier heute reden, ist das, ich fürchte, fast die schwächste für mich. Ich finde die nicht schlecht, die ist super, die kannst du dir auf jeden Fall anhören, aber was dir so ein bisschen fehlt, ist so der Hit. Den fehlt so ein bisschen so das Battle-Hymn-Ding irgendwie.
Ja, da würde ich auch mit dir mitgehen. Das wäre auch so ein bisschen, wenn ich jetzt in meine Anspieltipps reingehen würde, ne? Also, es ist halt relativ schwierig, weil ich finde die Songs, fast alle Songs ziemlich gut da drauf. Wenig absolut großartige Songs. Also, wenn ich jetzt so meine Best-of-Manowar-Platte machen würde, müsste ich mir schon überlegen, ob ich überhaupt einen Song von der Platte mit draufpacke, wenn ich begrenzt Platz hätte. Und ja, ich finde auch so ein Song wie Hatred, der fällt auch so ein kleines bisschen aus dem Rahmen, ist aber nicht schlimm, muss ja auch nicht immer alles nach Schema F ablaufen. Hebt sich halt so ein bisschen am meisten ab, will ich damit sagen, aber schlecht ist er natürlich nicht. Ich glaube, ich mach's mir mal einfach, wenn ich jetzt hier einen Anspieltipp nennen müsste, würde ich den letzten Song nehmen, den längsten, den March for Revenge, weil ich finde, der hat in seinen 8 Minuten 32 einfach alles drin, was diese Platte eigentlich auch stark macht. Das ist so ein bisschen, wenn man sagen würde, hör mal rein. Ne, so da wird irgendwie für mich so alles mit abgedeckt.
Krass. Ich hätte jetzt, ich hätte es mir jetzt noch ein bisschen einfacher gemacht als du und hätte jetzt tatsächlich den Gloves of Metal genommen.
Ja, kannst du auch, problemlos. Guter Song, keine Frage. Ne?
Ja, ja, oder Secret of, ich nehme Secret of Steel, weil das ist so ein Ding, das habe ich super spät für mich entdeckt. Ich glaube, irgendwie auf dem Hellfest oder so, da lief die Scheibe mal bei unseren Nachbarn und ich sage, boah, ey, alte Manowar, ey, ewig nicht gehört und das ist ja schon 10 Jahre her, dass wir da waren, ne?
Ja.
Und ja, auf jeden Fall, ich nehme Secret of Steel in dem Fall.
Ja, macht man auch nichts falsch mit.
Weil der ist, ich finde den super stark, der ist, das ist also das, wo ich immer als erstes dran denke. Ja, ansonsten ja tatsächlich so ein bisschen, ein Lost Album trifft's irgendwie, ne? Also.
Ja, auf mehreren Ebenen. Ja. Wie gesagt, war ja eine Zeit lang nur schwer zu bekommen. Also, es ist jetzt wahrscheinlich nicht mein liebstes Manowar-Album. Soweit würde ich auch mitgehen. Aber ich finde es wirklich gut. Also, das ist jetzt irgendwie keine Enttäuschung nach dem relativ starken Einstand, fand ich. Es ist ein bisschen besonders. Man geht ja jetzt erstmal zu seinen, wirklich den Weg, den man dann auch kontinuierlich weiterverfolgen wird. Und in dem Sinn bestimmt auch ein sehr wichtiges Album für Manowar.
Ja. Ja, nichtsdestotrotz, lass uns weiter reiten.
Ja, und zwar ins Jahr 1984.
Into Glory sind wir jetzt geritten, jetzt reiten wir nach England.
Genau, Hail to England.
Mit der Hail to England, genau. Ja, was kannst du dazu sagen? Also wie gesagt, beide Platten für mich als eine immer, ne, also auf einem erschienen sozusagen, aber ja, doch nochmal ein bisschen speziell, ne?
Ja, komischerweise, dass sie das als Doppelalbum zusammengepackt haben, weil die Hail to England ist eigentlich so eher das Schwesteralbum zum Nachfolger der Hail to England.
Sign of the Hammer. Die sind nämlich im gleichen Jahr erschienen, ne?
Genau, beide 1984 rausgekommen. Ich glaube, alle Tracks auch in so einer gemeinsamen Session entwickelt. Wozu ich gleich noch was sagen möchte, weil ich finde, die klingen schon sehr unterschiedlich, die Alben. Man merkt halt teilweise gar nicht, dass die aus einer Session kommen. Aber zum Albumtitel vielleicht noch, du hast es, glaube ich, vorhin auch schon kurz erwähnt in deiner Kurzbiografie über Manowar. Man war in England, also in UK, ziemlich erfolgreich und dementsprechend wurde wohl damit England halt der Albumtitel gewidmet, ne, wegen dem großen Erfolg dort. Ansonsten das Verhältnis zum Label Music for Nations, bei dem sie ja erst kurz davor gelandet waren, also 83, ne, hatten sie ja dann den neuen Plattenvertrag da unterschrieben, ging da auch schon wieder in die Brüche, warum auch immer.
Ja.
Und das führte dann dazu, dass das Schwesteralbum, nenne ich es mal, die Sign of the Hammer, dann bereits auch schon bei einem anderen Label erscheinen sollte, aber dazu dann gleich mehr. Sollen wir was übers Artwork sprechen?
Ja, ich hol's mal hier gerade aus meinem CD-Schuber raus. Das ist nämlich so ein bisschen bescheuert. Die CD, die ich habe, das ist nur so ein zweiseitiges Booklet. Und 4 Seiten sind streng genommen, aber außen ist halt Into Glory Ride und innen ist Hail to England. Aber es sind halt die Original-Cover einfach nur, ein bisschen strange. Ja, was sieht man? Eine Szene aus Asterix und Obelix, oder?
Ja, nicht ganz, aber ich finde, hier ist ein Stil, der wird später noch so ein bisschen ausgebaut, aber ich finde auch, da wird so ein bisschen gezeigt, wo die Reise, die nicht so artwork-technisch hingeht. Das sieht noch ein bisschen anders aus als die späteren Sachen, die da noch kommen, aber wir sehen jetzt erstmal hier so einen Barbarenkrieger, also so ein gezeichnetes Artwork halt, ne, der hat so einen Adlerhelm auf.
Ja. Das ist gemalt, Schwert, ne?
Britische Fahne in den Händen, natürlich ein passend zum Titel. Du hast dann natürlich, jetzt kommen wir zum Frauenbild von Manowar, ne? Die leicht bekleidete Dame am Boden, die den Krieger anschaut. Du siehst drumherum blutverschmierte Waffen, besiegte Gegner. Ich meine, ist so ganz cool, passt zur Platte.
Sehr comichaft.
Gewisse Details, genau, Details streiten. Ich mag ja eigentlich mal so Comiczeichnungen ganz gerne. Ist jetzt nicht die beste, die ich je in meinem Leben gesehen habe, aber ich finde, die hatten auch noch etwas bessere Artworks später, die mir zumindest persönlich besser gefallen haben. Aber ich finde, da fängt man schon an, so diesen späteren Weg der gezeichneten Cover dann zu gehen, die dann
ein bisschen
also, etwas anders wurden.
Das wirkt irgendwie extrem bunt, ne? Also mit diesem Union Jack auch, den er da irgendwie an so einer Fahnenstange da in der Hand hält, dann das blutverschmierte Schwert, dann den Flügelhelm. Also es ist schon sehr Klischee alles, ne? Man sieht so unten rechts. Rechts im Vordergrund sieht man so Wellen, also so Gischt irgendwie, ne? Also so eine Brandung, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen, ne, dieses We met on English ground, ne? In a backstage room, we heard the sound und so, ne? Ja, ich finde es sehr stimmungsvoll, irgendwie die, ja, die großbusige Frau da im Hintergrund. Ja, wie gesagt, das wird später noch intensiviert, sag ich mal.
Ja, da haben sie noch nicht ihren Zenit erreicht, was das angeht.
Ja, aber erkennst du sofort wieder, ne? Also sehr ikonisch ja, auch das Teil, ne? Ja, ich finde es jetzt, es ist ein bisschen unterdurchschnittlich alles in allem, ehrlich gesagt. Also besser als das Into Glory Ride, aber da kommen noch bessere Sachen. So.
Ja,
ja. Gehe ich mit. Ja. Es wirkt auch so irgendwie so ein bisschen blass irgendwie alles in allem, finde ich. Also so ein bisschen.
Ja, das hat, das, die Farben sind nicht sonderlich satt. Ja. Ne? Aber ich meine, das ist auch 84. Ja gut, das ist eine Zeichnung. Heute könntest du natürlich digital alles ziemlich easy ein bisschen
ja, das, mehr Sättigung. Das wirkt irgendwie so wie diese, also, wie diese Zeichentrickfilme aus der Zeit. Ne? So Heavy Metal Fact 2 war zwar ein bisschen später, ja. Aber der erste davon vielleicht, ne? Hier Heavy Metal, der Film, der wirkt irgendwie so, ne? Also wahrscheinlich ist das alles nicht von ungefähr. Ja.
Nee.
Ja, lass uns zur Musik kommen. Die ist nämlich hier tatsächlich besser als das Artwork, würde ich sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Also zur Platte würde ich sagen, ich finde die ein bisschen härter als den Vorgängern. Du hast gerade auch schon das Wort stimmungsvoll verwendet, würde ich auf diese Platte auch der Musik auf jeden Fall zuschreiben. Und prinzipiell ist das für mich ein Album, das hat keinen einzigen Ausfall, es ist für mich Hit an Hit, ne? Da kann man nicht anders sagen. Ich würde sogar an manchen Tagen sagen, das ist vielleicht sogar mein absolutes liebstes Manowar-Album.
Ja, krass.
Das vielleicht überraschen mag, aber so, das ist ja manchmal so ein bisschen tagesabhängig, aber wenn ich mir so die Songs drauf gucke, die da drauf sind, ja, einfach nur stark. Ne?
Bist also, du nicht der Einzige, den ich das in letzter Zeit habe sagen hören? Also das habe ich durchaus von anderen Leuten auch gehört. Ja. Also wenn ich da mit Leuten drüber geredet habe, wir reden über Manowar, oh ja, die Hail to England. Ja, das ist schon, das mögen wirklich viele sehr, sehr gerne, das Ding.
Ja, also es ist sowieso bei Manowar generell sehr schwer, glaube ich, zu entscheiden, was so die beste Platte von denen ist.
Nee, für aber mich
ja,
natürlich nicht.
Ja, gut, vielleicht hast du einen eindeutigen Sieger, aber ich finde, mit der Hail to England kann ich schon ganz gut gehen. Ne, da hast du natürlich so Dinger wie so Army of the Immortals, so die Fanhymne schlechthin.
Mm.
Ne, ja gut, eins, was ich mir wieder gespart hätte, hier Black Arrows, ne?
Das, ja, ist wieder genau der gleiche Unsinn, braucht auch wieder kein Mensch. Ja,
ja, genau, hätte ich drauf verzichten können. Ja, ansonsten, skippe ich da nix, das ist eine ganz tolle
Definitiv
Platte.
Definitiv nicht.
Ja gut, vielleicht könnte ich auch einfach sagen, wäre da Black Arrows nicht drauf, sondern irgendwie was anderes, dann wäre eine 10 von 10, so ist es vielleicht eine 9,5 von 10 für mich.
Ja, wobei ich das jetzt nicht so schlimm finde, wenn da irgendwie ein Song drauf ist, der mir jetzt nicht so mega gut gefällt. Was wäre denn dein Anspieltipp? Ich tue mich da ein bisschen schwer bei der Scheibe, aber vielleicht kannst du mir da helfen.
Ja, nee, also ich konnte mich relativ leicht entscheiden, obwohl ich sehr vieles sehr geil finde. Ne? Also ich glaube, viele würden jetzt auch einfach sagen Army of the Immortals, weil es so diese Fanhymne ist. Aber ich würde einfach sagen, der Lieblingstrack auf der Platte ist für mich der Opener Blood of My Enemies.
Echt? Krass.
Den, also ich finde auch einen anderen Song, also ich hätte jetzt auch irgendwas anderes nehmen können, aber das ist so für mich so einer der Songs, die auch für mich auf so ein Manowar Best of gehören. Ne? Den kann ich mir immer anhören.
Stimmt, hast du recht.
Ich meine, ich finde natürlich auch so einen Song wie Bridge of Death auch unheimlich geil. Ne? Dieses düstere. Vor allen Dingen Bridge of Death. Ich glaube, das ist das nicht der einzige Song, den Manowar gemacht haben, wo so eine leicht satanische Thematik mal.
Ja, wobei die auch so ein bisschen ja fast schon klischeehaft unangenehm ist.
Das ist jetzt nicht so wirklich ernst zu nehmen. Ne, nee, also Anspieltipp, ich gehe einfach mit Blood of My Enemies.
Finde ich gut, weil dann kann ich nämlich Kill with Power nehmen. Also ich hätte natürlich auch den gleichen nehmen können und da ist auch wirklich nichts Schwaches drauf, das stimmt schon. Auch der Titeltrack ist absolut genial und der wäre es auf jeden Fall auch wert gewesen, hier in unsere in Stein gemeißelte All-Time-Manowar-Faith-List reinzukommen. Aber wenn du jetzt Blood of My Enemies nimmst, dann nehme ich Kill with Power auch ein bisschen, weil es eine sehr, sehr geile Arch-Enemy-Cover-Version davon gibt. Ja, also die habe ich möglicherweise fast noch öfter gehört als das Original. Nee, das wahrscheinlich nicht, aber die habe ich auch sehr, sehr oft gehört und die hat mir extrem gut gefallen und der Song, der steht für mich auch so absolut in Ewigkeit. So.
Der ist geil, ne?
Ja.
Da gibt, glaube ich, keine zwei Meinungen zu.
Brutal schnell, aber du hast natürlich recht mit Blood of My Enemies, also der dürfte auch nicht fehlen, deswegen, wenn du den jetzt nicht genommen hättest, hätte ich den wahrscheinlich genommen. Ja. Ja, und alles andere, was du gesagt hast, gehe ich natürlich total mit. Also Bridge of Death, ja, vielleicht der schwächste Song neben Black Arrows da drauf, aber auch jetzt nicht schlecht. Also alles super. Kann man alles komplett machen.
Ja. Tolles Album.
Ja, von vorne bis hinten, definitiv. Also war ich auch wirklich überrascht, weil diese ersten paar, die habe ich auch wirklich lange nicht gehört. Also Battle Hymns natürlich immer mal wieder, aber jetzt gerade die ist so ein bisschen untergegangen. Aber das Gleiche gilt auch schon tatsächlich für das Nächste, was da kommt. Nämlich die Sign of the Hammer. Das vierte Album schon. Oh, heute sind wir schnell, Mathis.
Ja, für unsere Verhältnisse, ne?
Ja.
ja, ich habe es ja gerade schon kurz angeteasert. Hier Sign of the Hammer, dann das in Anführungsstrichen Schwesteralbum. Kam, glaube ich, auch nur ein halbes Jahr nach dem Vorgänger raus. Man hat relativ schnell ein neues Label gefunden und bei Ten Records unterschrieben. Das ist, glaube ich, so eine Vertriebsfirma für Virgin damals gewesen. Auf jeden Fall, der Plattenvertrag hielt da mal 2 Jahre bis 86. Vielleicht noch als kurzen Trivia-Fact, Produzent war auch schon wie beim Vorgänger. Den Produzenten haben wir mitgenommen, Jack Richardson. Der hat auch die Hail to England produziert. Mhm. Ja, im Line-Up hat sich nichts verändert. Und sollen wir es über das Cover sprechen, aber viel gibt's da gar nicht drüber zu sagen. Ne?
Ja, das ist extrem ikonisch. Ne? Also das habe ich jetzt auch als einen der letzten Patches tatsächlich auf meine Kutte genäht. Also ja. Irgendwie vor ein paar Wochen erst, ich glaube, hatte ich mir auf dem Rockhard Festival geholt. Einfach, also auf dem Cover sieht man erstmal, was soll das sein? Irgendwie Holz oder so?
Ja, hatte ich auch so gedacht, ne? Wie so eine Holzkiste gemacht.
Ja,
diesen Torshammer, den du da drauf siehst. Oder ein Torshammer ist es, weiß ich gar nicht, ob es ein Torshammer sein soll.
Ein Hammer. Hat er,
glaub ich, ne? Ein Hammer, ne?
Streithammer.
Also das ist halt nicht der Thorshammer, den man
nicht.
Aber das ist vielleicht ein Hammer des Gottes Thor, weil wir haben ja auch den Song Thor the Powerhead drauf, deswegen wäre das vielleicht so naheliegend, aber ist auch nur eine Vermutung.
Ich würde vermuten, dass das zusammenhängt, ja.
Ja. Und dieser Hammer selber, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Aufkleber auf einer Holzkiste.
Oder? Ja, genau.
Wenn du im Detail anguckst, ne, das ist so ein bisschen das, was er wahrscheinlich darstellen soll. Ja, ansonsten that's it, ne? Auf die Basics beschränkt. Ja,
die Farbgebung ist ein bisschen zweifelhaft, ne? Schwarz, weiß und rot.
Ja, aber das war vielleicht nicht so durchdacht, aber es ist keine deutsche Band, die es gemacht hat.
Ja.
Ja, vielmehr gibt es im Artwork eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ich kann ja nicht mal, also ich meine, der Hammer gehört für mich einfach dazu zu Manowar. Das ist ein ganz, ganz ikonisches Bild von denen, ein beliebtes Motiv auch, glaube ich, auch ein beliebtes Tattoo-Motiv bei so Die Hard-Fans. Kann man machen, machst du wenig falsch mit, ne, weil man das so aufs Wesentliche beschränkt hat. Ne? Das ist, finde ich, weder peinlich noch überladen. Kannst du machen, aber dadurch auch so ein bisschen wenig spektakulär.
Ja.
Ne? Geht dann vielleicht dadurch auch unter, aber weil es halt so bekannt ist, ne,
Ja, ist okay. Also auf der Haben-Seite, du erkennst es sofort, ne? Also wirklich sofort. Lass uns ein bisschen über die Musik reden. Ich finde tatsächlich von den Songs her ein bisschen durchwachsen für mich persönlich. Ich weiß, da mache ich mir jetzt keine Freunde mit, aber da sind viele extrem starke Songs drauf, aber auch so ein paar, wo ich sage, eher nicht so. Und da sind hier tatsächlich die eher längeren.
Das finde ich teilweise sehr witzig, weil ich sehe das ähnlich, ne? Ich finde auch, man kann das auch durchaus anders sehen. Aber erstmal möchte ich vielleicht noch dazu sagen, was ich gerade schon kurz angeteasert hatte. Ich finde erstmal, die Songs wirken, wenn du im Vergleich zur Hail to England, gar nicht so wie aus einem Guss, ne? Für das die angeblich alle in einer Session erschienen sind.
Stimmt, wirken anders.
Finde ich das interessant, wie man sich da entschieden hat, dass du dann so ein Album wie Hail to England bringst und so ein doch schon etwas anders klingendes Sign of the Hammer, ne? Also irgendwie, für mich klingt das nicht wie aus einer Session.
Nee, definitiv nicht.
Ich finde das interessant, wie man das so aufgeteilt hatte. Ne? Man hätte es ja auch 50-50 machen können. Ne? Keine Frage, weil ich dir gerade schon recht gegeben habe. Ne? Finde ich die Hail to England auch persönlich besser als die Sign of the Hammer. Ich weiß, dass das so ein kleiner Fan-Favorite auch schon mal gerne ist, die Platte. Ne? Ich meine, die ist sehr solide. Ne? Das heißt nicht, dass das eine schlechte Platte ist. Die ist für mich immer noch, glaube ich, 90% besser als 90% aller anderen Sachen, die so aus dem Genre kommen. Ne, und steckt da ziemlich vieles in die Tasche. Ich finde auch, es gibt so ein paar so ungewöhnliche Sachen, so Animals, den Song finde ich so vom Klangbild her sehr, sehr überraschend. So Der klingt so ein bisschen Hair-Metal-mäßig.
Ich finde den voll geil. Sofort,
ja, ich finde den auch nicht schlecht. Ne? Das wollte ich damit gar nicht sagen. Aber das ist dann auch wieder so ein bisschen, ne, da hätte ich, also wenn man den nicht kennen würde, ne, so, ja, ist doch, ja, doch sehr, sehr interessant. Ne? Zumal man sich ja selber, glaube ich, auch gerne so von Hair-Metal-Bands abgegrenzt hat. Ne? Wobei Hair-Metal, glaube ich, in der Zeit war das schon so ein Ding, 84, ich weiß gar nicht.
Ich würde sagen, ja. Aber
ja, gerade eben, ne?
Aber ja, tatsächlich, der fällt auch so ein bisschen raus, ne? Ich finde ein bisschen witzig, der Opener, der All Men Play on 10, der ist ja so ein bisschen doppeldeutig, ne?
Ja, genau. Also, willst du es kurz erklären?
Ja, also zum einen, ne, ist natürlich dieses 10, also alle spielen auf 10, ist natürlich dieses, da ist der Verstärker am Anschlag, ne? Also auf 10 gedreht, genau, ne? Und auf der anderen Seite ist man natürlich zu 10 Records gewechselt mit dem Album. Das finde ich schon irgendwie witzig, das zu machen. Und der Song ist auch richtig stark, finde ich. Also,
da gibt's halt diesen Witz in diesem Metal-Film. Wie heißt der nochmal? So ein ganz, ganz ikonischer
Spinal Tap.
Film
über eine Band. Wir spielen auf 11.
Spinal Tap. Ja. So, it's 11. It's one more.
Ja, genau, ja. Gerade Spinal Tap und Manowar sind jetzt auch möglicherweise nicht so ganz weit voneinander entfernt. Ja, nee, aber der ist so ein bisschen doppeldeutig. Ich finde den extrem stark. Wäre nicht mein Favorit. Animals auch nicht, obwohl der schon cool ist in seiner Ungewöhnlichkeit auf dem Album sozusagen. Dann sind da ja zwei so extrem lange drauf. Mountains mit 7 Minuten 40 und Guyana mit 7 Minuten 6. Ich hoffe, ich tue Sabina da jetzt nicht unrecht, aber ich meine, das sind beides ziemliche Favoriten von ihr. Hier unsere Freundin Sabina, die ja auch absolut riesengroßer Manowar-Fan ist. Aber zumindest Mountains war, meine ich, schon ein großer Favorit von ihr. Den sich immer wünscht, wäre jetzt nicht so ganz meins und Guyana auch nicht der Abschlusstrick.
Ja, also Mountains wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, aber wenn du jetzt einen Anspieltipp geben müsstest, was nimmst du?
Ja, warte mal, wir haben mal wieder ein Instrumental drauf, nämlich Thunderpick, was auch wieder komplett idiotisch ist und überflüssig, aber Joy DeMaio wird besser, das muss man ihm schon lassen. Ich nehme definitiv Thor, The Powerhead.
Ja. Geil, nehme ich auch.
Ja.
Wäre auch mein Anspieltipp gewesen. Ist für mich der stärkste Song der Platte. Bei einer Sache sehe ich es aber, glaube ich, ein bisschen anders. Du hast ja gesagt, die längeren Sachen gefallen dir nicht so gut. Wenn du jetzt Thor nimmst, könnte ich auch noch sagen, mir hat auch Guyana sehr, sehr gut gefallen. Das ist ja der Song über diese Selbstmordsekte da.
Ja, ja.
Der ist ein bisschen atypisch, aber ich finde den richtig gut. Ich mag den gerne. Und wenn du Thor nimmst, dann nehme ich Guyana.
Okay.
Was ich so ein bisschen komisch finde, gerade so der Titeltrack Sign of the Hammer, habe ich manchmal das Gefühl, das ist auch so ein kleiner Fan-Favorite. Ich finde den jetzt, also ich meine, der ist gut, ja, so keine Frage.
Der ist kein schlechter Song drauf, ne? Also auch da wieder.
Nee, das ist, ja, das ist alles Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber ich weiß nicht, ob ich den Sign of the Hammer auf meine Best-of packen würde, wenn ich jetzt
was Slots zu vergeben hätte. Dazu ist er auch ein bisschen totgenudelt, ehrlich gesagt. Hm. Also dazu habe ich den noch zu oft gehört, was jetzt eigentlich wieder für ihn spricht, aber ja. Nee, Thor, auch da wieder, möglicherweise, weil es eine sehr geile Coverversion gibt, nämlich von Therion in dem Fall, erschien auf der Crowning of Atlantis, irgendwann in den 90ern, und kannte ich idiotischerweise, bevor ich das Original kannte. Also habe ich jahrelang gehört von Therion, mir war auch klar, dass das ein Manowar-Cover ist, ich hatte aber schlicht einfach die Manowar-Diskografie da noch nicht voll, also ich hatte irgendwie die Battle-Hymns und Kings of Metal und keine Ahnung irgendwie, was da gerade aktuell war, aber die Sign of the Hammer, die hatte ich einfach noch nicht zu dem Zeitpunkt und auch da wieder über die Cover-Version an den Song gekommen und mega stark, also hört euch die mal an, die ist richtig gut, also von Therion auf der Crowning of Atlantis. Geniales Ding, im Original tatsächlich noch eine Ecke stärker, finde ich.
Ja.
God of Thunder, God of Rain, Earthshaker who feels no pain, the powerhead of the universe, no sent your never ending curse. Ho, ho, ho.
Ja, der ist geil.
Ja, Manowar, ey, kann ich, also die Klassiker, ey, da kannst du mich nachts um 3 wecken, dann singe ich dir die vor, ey. Ja, kommen wir. Sagen,
solange du mich nicht nachts um 3 wächst, um sie mir vorzusingen.
Oh doch. Ja, richtig creepy, stehe ich an deinem Bett und sag, was ist dein Lieblingslied von der Fighting the World von 1987, Mathis?
Ja, erst mal so ein paar kleine Trivias dazu.
Gerne.
Auch da, ich meine, 87, das hat dann mal wieder also auch nicht lange gedauert, ne, aber vorher hat man so ein bisschen ja fast im Jahrestakt schon Sachen rausgebracht. Jetzt wurde aber auch in der Zeit dann der Plattenvertrag mit Ten Records wieder hinfällig und man landete bei Atlantic Records schließlich. Das hatte auch einige gravierende Auswirkungen. Wir hatten ja vorhin gerade, glaube ich, schon mal auch drüber gesprochen, als du diesen kleinen Exkurs gegeben hast durch die Manowar-Geschichte. Man ist ja bei so einem Major-Label quasi gelandet, würde ich sagen. Atlantic Records.
Ja, schon.
Ne?
Ja.
Du kannst unter Major fallen lassen. Du hast ja eine deutlich bessere Produktion gehabt. Ne? Ich meine, wie wir gerade schon drüber gesprochen haben, du wirst jetzt vielleicht nicht so diese erste Digitalproduktion aus dem Jahre 87 mit so modernen Remasterten vergleichen können, aber da muss wohl, da müssen wir denen einfach mal Glauben schenken, den Redakteuren von damals wohl schon einen Unterschied gemacht haben im Sound und deutlich besser geklungen haben. Und die erste digitale Produktion überhaupt. Und da gab es so ein Interview von Eric Adams, die mal wieder ganz unbescheiden damit gesagt haben, dass Manowar damit den Sound definiert haben, wie Metal zukünftig
klingen. Ja, ist so geil, ne? Dass die True Metal Band mit dem Digitalzeug anfängt, wo heute alle irgendwie sich die 10 Nägel aufmachen. Aufrollen und sagen, Scheiße, hier soll wieder auf Tonband aufgenommen werden.
Ja.
Da muss ich auch ein bisschen schmunzeln, ey. Ausgerechnet die, ey.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dadurch, dass man jetzt bei so einem Major gelandet ist, hast du so einen relativ guten weltweiten Vertrieb gehabt und das war jetzt letztendlich der wirklich kommerzielle Durchbruch für Manowar. Also bei Atlantic sind sie jetzt mit dem Album angekommen und dann siehst du halt mal, das Label kann den Unterschied machen.
Ja. Ja, es wurde tatsächlich der Vorwurf erhoben, dass das Schlagzeug nicht echt wäre, ne, sondern ein Drumcomputer wäre, ne.
Ja.
Finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen quatschig. Also Scott Columbus ist einfach ein guter Drummer.
Ja, ich denke auch nicht, dass da viel dran ist. Ich meine, wer weiß es, ne, aber ich würde ihm auch durchaus zutrauen, da reingespielt zu haben. Aber ich bin kein Musiker.
Ja.
Das kann vielleicht der Drummer besser beurteilen. Aber stört mich jetzt auch nicht. Ne? Ich finde nicht, dass da irgendwie ein Sound auf dem Album ist, so ein Drum-Sound, der für mich das Album kaputt macht oder so.
Ja. Lass uns kurz über das Artwork reden, bevor wir inhaltlich reingehen, weil jetzt haben sie sich ja gefunden, oder? Mit dem Artwork.
Finde ich auch. Also ich finde das so ein fast typisches Manowar-Artwork. Ja. Ne? Vielleicht nicht das allerikonischste, was sie gemacht haben.
Nee, das ist das nächste.
Das wäre jetzt vielleicht noch das nächste, hätte ich auch gesagt. Ne? Aber hier kommen wir schon mit diesem etwas kräftigeren, überzeichneten Comic-Stil. Ne? Also im Gegensatz hier die Hail to England, da war ja alles ein bisschen blasser, wie du schon gesagt hast. Sie wirkte so wie so 70er, 80er Jahre Cartoons so ein bisschen, ne? So ein bisschen blasser. Und hier finde ich schon wie so ein bisschen kräftiger von den Farben, die man benutzt haben. Ja, ich meine, was sieht man da? Im Prinzip siehst du die Band auf irgendeiner Bergspitze. Du erkennst die die Bandmember natürlich, ne? Joey, der triumphierend seine Faust in die Luft streckt,
natürlich.
Eric dann im Indianer-Look, ne, den Sign of the Hammer zeigend.
Ja.
Hammer und Schwert ist drauf, Blitze im Hintergrund, große Bandlogo in der Szenerie drin, ne? Diesmal auch nicht ganz so blassen Farben, sondern mehr so Orangenletter haben wir hier. Und was soll man dazu sagen? Das ist ein sehr, sehr, sehr ikonisches Bild.
Tatsächlich ist da der Hammer drauf, ne? Ich sehe das jetzt gerade, glaube ich, bewusst zum ersten Mal, dass der Hammer vom Vorgängeralbum da so links vor Scott Columbus. Ist nicht Scott, was ist das denn da? Links. Ach, das ist dann ist Ross.
Ist wahrscheinlich Ross, weil du ihn nicht erkennst, ist es Ross.
Ja, ist bei mir gerade ein bisschen dunkel hier. Ich muss immer so ein bisschen hier das Monitorlicht nutzen, um das zu sehen. Aber ja, tatsächlich ist da der Hammer, der steckt da so im Boden, ne?
Ja. Genau. Ja. Oh. Ja, cool. Also, ich meine, ich kann verstehen, jedes Manowar-Cover ist ein bisschen streitbar. Aber zumindest haben sie hier mal die Titten weggelassen, ne?
Ja.
Oder? Doch, ja.
Ja. Also man sieht im Hintergrund so ein paar Fans, aber das sind nur so Schatten, die irgendwie das Sign of the Hammer da machen irgendwie, ne? Lass uns über die Musik reden. Wollen wir mit Anspieltipps anfangen oder wollen wir über...
Ja, zu denen kommen wir meistens dann so überleitungstechnisch, wenn wir über die Platte reden. Ne? Also für mich selber, Fighting the World, das ist schon so ein bisschen auch der Manowar-Sound, mit dem ich sozialisiert wurde, würde ich sagen. Ich glaube, diese und die Folgeplatte, das sind wohl mit die ersten beiden Platten, die ich, glaube ich, von der Band überhaupt mal gehört habe und auch relativ schnell lieben gelernt habe. Ich finde es schon ein wirklich gutes Album geworden. Ne? Ich glaube, manche Die Hard-Fans sind hier teilweise schon ausgestiegen. Du kennst das ja mit den Unkenrufen des Ausverkaufs. Ne? Jetzt ist man beim Major-Label gelandet und das ist jetzt alles nicht mehr so true, wie es hätte sein
können. Ja, das finde ich aber richtig Quatsch bei dem Album. Also das ist wirklich Unsinn.
Sehe ich ganz genauso. Ne? Der Sound ist, gut, ich kenne jetzt auch wieder nur diese remasterten Versionen, denke ich. Finde relativ fett, schön druckvoll. Ne? Songtechnisch ist man sich auch weitestgehend treu geblieben. Man ist den Weg halt weitergegangen. Er hat schöne, epische Hymnen verfasst. Ich finde auch so insgesamt, Platte enthält für mich auch ein paar der wichtigsten Manowar-Momente, die so in Blei gegossen wurden. Einige Sachen mit Nummer 1-Potenzial für mich, so die für mich wahrscheinlich auf jedes Best-of mit drauf müssten. Ja, hier ist natürlich wieder den typischen Instrumentalfiller, diesmal aber so ein
diesmal Drums.
Eine Drum-Geschichte. das geht mir nicht ganz so auf den Sack, muss ich sagen. Also ja, das ist schon irgendwie okay. Also habe ich nicht mal das Bedürfnis, so die Skip-Taste zu
drücken. Nee, das kann man sich geben. Ist auch mit 1 Minute 18 echt, dann da lohnt sich ja nicht dafür, die Skip-Taste zu drücken. Oh, Mathis, sorry, ich muss ganz kurz abschweifen. Ich habe mir irgendwie vor nicht allzu langer Zeit, ich habe ja hier immer rumgenervt, irgendwie von wegen mit Vinyl und Plattenspieler und tralala, ne, da nerd ich mich natürlich gerade noch viel, viel mehr rein, ist ja klar. Jetzt bin ich dabei, irgendwie zu gucken, welche Nadel irgendwie am besten zu meinem Plattenspieler passt. Richtig unangenehm. Aber unabhängig davon habe ich mir tatsächlich, jetzt halte ich fest, einen CD-Player gekauft.
Okay.
Einen CD-Player für eine Hi-Fi-Anlage. Den habe ich mir irgendwie auf eBay Kleinanzeigen für einen echt schmalen Taler besorgt. Und ich muss sagen, es macht ein bisschen Spaß. Also, das ist so ein richtig, so ein uraltes Ding irgendwie von Technics oder so. Und
da macht ja nichts. Das Ding kann ja ruhig alt sein.
Ja, der Nachteil daran, dass der alt ist, ist, ich habe keine Fernbedienung. Das heißt, ich muss, wenn ich wirklich skippen will, muss ich aufstehen. Und deswegen, weil du gerade von wegen Skip-Taste, und das würde ich da jetzt nicht machen, weil mit 1 Minute 18, das halte ich dann aus. So, dann das sitze ich dann einfach aus. Und ich habe jetzt tatsächlich öfter mal, irgendwie bin ich in den Keller gegangen an meinen CD-Schrank, habe mir irgendwie 2-3 Platten rausgenommen, also CDs. Und hab die einfach mal eingelegt und laufen lassen. Relativ viel Dimmu Borgir, aber auch hier unser Black Metal-Zeug, hier in The Nightside Eclipse, ne, und so. Ja. Das einfach mal so durchhobeln, das ist schon, das kommt dem Feeling, was man bei Platten hat, schon relativ nah, muss ich sagen. Also ist was anderes.
Ja, finde ich auch ganz gut, aber ich sag mal, bei dir macht das auch so ein bisschen Sinn, sich so ein Ding hinzustellen. Du hast ja auch nette Boxen, du kannst das ja als Gesamtanlage betreiben. Nur bei mir ist ja jetzt alles hier, sag ich mal, digital. Meine guten Boxen habe ich halt und Kopfhörer ja alles am Rechner stehen, so dann höre ich mir eher die Flak an, als dass ich zum Schrank gehe und mir eine CD rausnehme. Aber ich verstehe das schon so ein bisschen, wenn ich jetzt, glaube ich, auch selber eine Anlage hätte oder so Stereo-Boxen irgendwie so große, ne, dann hätte ich wahrscheinlich auch noch einen CD-Player irgendwo stehen. Aber bei mir ist das halt alles hier am Rechner aufgebaut und dann kann ich auch digital hören.
Wenn man da mal Bedarf hat, eBay Kleinanzeigen, die Leute, die hauen die Scheiße gerade massiv raus und da kriegst du teilweise irgendwie für 20 Euro da irgendwie so einen ollen CD-Player. Und was ich richtig, richtig cool finde, der hier unser lieber André, unser Freund, der hat mir ja mal vor einiger Zeit einen ganzen Schwung von CDs vermacht. Und einige davon ließen sich nicht rippen, aber die lassen sich in diesem alten Scheißding abspielen, spannenderweise.
Ja, guck mal, das Ding eine bessere Fehlerkorrektur als die Brenner, die wir heutzutage haben. Vielleicht kommt ihr da noch auf den Brenner an. Ne? Da gibt ja auch noch Dinger, die sind richtig teuer. Vielleicht brauchst du
ja gut, ich habe so ein 20-Euro-USB-Dingen hier, ne? Aber
ich auch.
Nee, aber der hat wahrscheinlich keine Fehlerkorrektur, der hat wahrscheinlich einfach eine Fehlerignorierung drin und spielt einfach wahrscheinlich weiter.
Na gut, wird es auch für 20 Euro verlangen, aber so ein Ding habe ich auch, womit ich hier meine CDs rippe. Ne?
Ja, der hatte mir zum Beispiel so eine hier Metallica Live in Mexiko, so 3-CD-Teil. Und davon ließ sich die zweite oder die dritte, ich bin mir gerade nicht sicher, die ließ sich nicht rippen, aber die läuft mehr oder weniger fehlerfrei im Player durch. Also die springt irgendwie in einem Song 1-2 Mal die CD, aber läuft halt weiter. So, da kannst du halt mit leben. Ja. Da ist halt wirklich ein heftiger Kratzer drin. Dazu ein kleiner Pro-Tipp. Ich habe von den ganzen CDs von André, die ich hier habe, da ließen sich einige, ein paar Megadeth-Sachen, ließen sich auch zuerst nicht rippen. Und dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert. Weißt du, wie du so alte CDs wieder richtig schön sauber kriegst und möglicherweise auch wieder abspielbar?
Ja, früher hat man doch immer irgendwie, hast du nicht mit irgendwas eingerieben?
Mit Zahnpasta.
Mit Zahnpasta.
Du nimmst weiße Zahnpasta, Und reib's richtig, also auch nicht zu schüchtern, irgendwie mit einem Tuch irgendwie das richtig schön damit polieren und danach dann abspülen, trocknen lassen. Und das hat bei ein paar CDs wirklich funktioniert. Die ließen sich danach wieder ohne Probleme abspielen. Die wollten erst gar nicht und dann gingen die wieder. Weil du reibst damit wohl so die oberste Schicht von dem Plastik so ein bisschen weg und
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe nicht viele CDs, die sich geweigert haben, aber die paar, die sich geweigert haben, bei denen ist physisch gar kein Mangel zu erkennen. Ich glaube, das ist einfach, weil das dann irgendwie so ein...
Ja, irgendwie wegoxidiert, ne?
Irgendwie sowas, aber liegt jetzt teilweise nicht an Kratzern, dass ich mal eine CDs
also,
nicht
rippen oder abschneiden kann. Also, was ich gerade gesagt habe, hier mit Zahnpasta und so, das kannst du halt auch nicht machen bei gebrannten CDs, ne? Bei den ganzen Demos, die ich hier für die Schatzkiste da ausgebuddelt habe, die, also da bin ich echt froh, dass ich die mal irgendwann vor 25 Jahren irgendwie in, 25 sind es nicht, aber vor 20 Jahren mal als MP3 mindestens mal gerippt habe, weil die kannst du nicht abspielen mehr, die sind tot. Und bei gebrannten, also da geht wirklich gar nichts mehr. Da, das kannst du knicken. Ja. Egal, genug abgeschwiffen, lass uns zurückkommen zu den zur Fighting the World, zu den Songs da drauf. Vielleicht noch mal ein bisschen, da wird es jetzt langsam auch ein bisschen schwer, wirklich Hits rauszusuchen, weil da sind schon ein paar Dinger drauf. Aber vielleicht noch ein bisschen Hintergrund. Hier Blow Your Speakers, der zweite Song. Der beschäftigt sich ja so ein bisschen mit unserer Lost-Folge, ne?
Ach so, ja.
I wrote a letter to the MTV. What's going on? Ja. They didn't care about me. Ja, wir hatten mal eine Folge gemacht. Gerade überlegen,
was nochmal unsere Lost-Folge war, weil es ist mir gerade wieder wie Schuppen von den Augen
gefallen. Ja, die Lost-Folge war, wir haben mal über Metal-Videos geredet und haben dann einen Tag später beschlossen, dass wir das nicht veröffentlichen. Ja, ich bin immer noch der Meinung, für zahlende Kunden auf Steady können wir irgendwann mal drüber reden, aber... Nein, aber genau, also da geht es ja so ein bisschen um Radio und Musikfernsehen und die haben da tatsächlich mal irgendwie von VH1 aus den USA mal einen Negativpreis gekriegt, nämlich den wurden aufgenommen in die 40 Most Awesomely Bad Metal Songs. Der Song, nur kleiner Fun Fact, finde ich ganz witzig.
Ja. Ja klar, kann man ja mal erzählen. Ne?
Ansonsten haben wir mit Defender mal wieder Orson Welles da drauf, der allerdings bei Erscheinen schon 2 Jahre tot war, ne?
Ja.
Und ja, das waren eigentlich so die wesentlichen Fun Facts. Irgendwie, es gab irgendwie, es gab von JBO noch irgendwelche Spaß-Cover-Versionen, Feuerschwanz hat Carry On mal irgendwann nochmal gemacht und
das haben, glaube ich, schon alles gecovert.
Ja. Was ist denn so dein Highlight da drauf?
Ja, also ich glaube, ich habe ein absolutes Highlight, aber ich habe so ein paar Songs, die ich vielleicht auch nochmal so mit wieder Anspieltipps nennen möchte. Also ein Song, der wahrscheinlich vielen auf den Sack gehen wird, ist für mich trotzdem, den ich immer wieder gerne höre, Carry On, weil das war einer der allerersten Manowar-Songs war, die ich jemals gehört habe.
Absolut großartig.
Das ist natürlich jetzt nicht so der absolut typischste Vertreter, aber ich finde den gut. Ich mag ihn auch heute noch und den würde ich vielleicht auch auf so eine Best-of packen, wenn ich den genug Slots zu vergeben hätte. Ich mag den richtig gerne. Den Titeltrack Fighting the World, der geht für mich auch mehr als klar. Sind viele starke Sachen drauf. Aber ich glaube, mein absolutes Highlight ist Blackwind Fire in Stil.
Da gibt's auch keine zwei Meinungen, oder?
Nee. Da musste ich auch nicht lange überlegen. Also wenn ich mich entscheiden müsste für einen, das wäre Blackwind Fire in Stil.
Ja, da gehe ich auch total mit und ich will jetzt da auch keinen anderen, weil der Song, der sticht einfach so krass heraus.
Der ist es, ne?
Ja, der ist es einfach. Also, klar, Carry On ist ein absolutes Mitsingteil. Der ist großartig, Blow Your Speakers. Absolutes Party-Ding, Fighting the World, keine Frage. Alles geil, alles geil. Holy War, Master of Revenge. Ja, okay, gut, ne? Aber, die Platte ist einfach von vorne bis hinten geil und ich finde mit Blackwind Fire in Steel als letztes und dann auch noch jetzt hier heute in unserem Intro auch zu Ehren gekommen, ne, großartiges Teil. Da gibt's, da gibt's, glaube ich, wirklich keine zwei Meinungen. Der Song, der ist einer der absoluten Klassiker von Manowar. In seiner Einfachheit, ne, Blackwind Fire in Steel, also das sagt einfach alles, was man über Manowar wissen muss. Also besser geht's nicht. Ja. Und dann ist er halt, ne, auch noch einfach so als Song einfach großartig, ne? Full Moon's Light is Calling Me, My Kingdom Lies Within und so weiter. Absolut geil. Kann man nicht viel hinzufügen.
Den gibt, genau, wollte ich gerade sagen, dem gibt's eigentlich nichts hinzuzufügen, ja.
So, Mathis, bevor wir uns jetzt der Zielgeraden widmen mit dem letzten Album für heute, muss ich dich nochmal um eine kleine Pause bitten. Dieses doofe Bier, ey, ich habe zwei von den Dingern getrunken und es drückt und drückt und drückt, aber ich will jetzt nicht unter Zeitdruck die letzte Platte hier besprechen. Deswegen, wir hören uns das in drei Minuten wieder.
Alles klar.
So, da bin ich wieder.
Jo.
Dann gut. Lass uns direkt weitermachen. Ich habe mir noch mal ein frisches Bierchen geholt, nachdem ich das letzte Bierchen weggebracht habe. Ja, was haben wir heute? Dienstag, oder?
Ja, Dienstag. Ja.
Auch schon wieder nicht schlecht, Hoshi, nicht schlecht.
Ja, aber du kommst ja auch gerade erst auf den Krankenstand.
Ja, ich habe ja auch relativ lange tatsächlich nichts getrunken. Ich glaube, seit unserer letzten Aufnahme nicht. Aber ja, gut, egal. Aber tatsächlich würde ich jetzt auch ehrlich gesagt das nächste Album, über das wir jetzt reden und das letzte für heute Abend auch nicht ohne ein Glas Bier in der Hand besprechen wollen, weil ja, das ist für mich definitiv der Höhepunkt des Schaffens dieser Band.
Also kann man auf jeden Fall so sehen. Ja, es gibt viele, viele Sachen, die dafür sprechen.
Ja.
Vielleicht nochmal vorab ein paar kleine Facts, wovon du auch schon das eine oder andere, glaube ich, erwähnt hattest. Im Rahmen der Veröffentlichung gab es für Deutschland halt exklusiv eine deutsche Version des Songs Heart of Steel. Das erschien als Single damals. Ne? Sehr besonders an dem Album, hier haben wir nicht nur reine Metal-Lieder drauf. Ne? Es gibt zum Beispiel einmal hier der Titel The Crown and the Ring, Lament of the Kings, wurde mit dem Canuldir Manor Chor in der St. Paul's Church in Birmingham aufgenommen.
Ja, und auch direkt
muss leider ein absolutes sagen,
Highlight.
Ja, so geil der ist. Man muss aber sagen, der Song ist tatsächlich kein Metal. Aber er ist sehr geil, ne? Es fehlen halt so diese typischen Instrumentierungen für Metal, so wie Gitarre, Bass oder Schlagzeug. Dafür hast du dann ein paar andere Sachen dabei. Ne, ist aber unheimlich atmosphärisch, passt da auch super rein. Ich finde den auch deplatziert oder so. Das ist halt mal so ein bisschen was Besonderes, ne? Und ich glaube, der wird auch immer bei jedem Manowar-Gig auch heute noch als Outro.
Als Outro, ja, als Abschluss, ja.
Genau. Ja, du könntest ja halt nicht immer den Männerchor holen. Ne?
Ja.
Ja, ansonsten hat die Platte auch noch einen zweiten Ausreißer, den Warriors Prayer.
Ja. Beides aber Intros, mehr oder weniger, ne?
Ja, kann man so sehen. Ne? Das ist halt auch kein wirklicher Song, sondern im Prinzip so eine Art Hörspiel, kann man fast sagen. Ne? Dabei, man kennt es ja mit dem Großvater von Arthur Pendragon Wiltshire.
Oh Mann, gesprochen. Ich könnte ihn jetzt hier rezitieren. Grandfather, tell me a story. genau. Nee, das spare ich uns fürs nächste Festival auf.
Ja, ja. Und der mündet dann ja direkt in den Abschluss da Blood of the
They
Kings.
They were the geil. Metal Kings.
genau.
Ja.
Ja, und es ist das letzte Album mit Russell Boss, der hat die Band dann aus, wie man gesagt hat, glaube ich, musikalischen Differenzen verlassen. Vielleicht leicht auch nicht nur, so wie man es auch noch woanders gesehen hat. Im Interview 2008 hat er wohl mal gesagt, Grund dafür mit war wohl, er war mit dem Text zu Pleasure Slave so überhaupt nicht einverstanden.
Ja, was ich verstehen kann.
So ein bisschen, ja, kann man durchaus verstehen. Ne? Und Ross ist da einfach ein anderer Schlag Mensch. Und ja, ich bin, hört euch den Song an, dann wisst ihr wahrscheinlich, warum oder lastet.
Ja, My ja, Chain brought her to her knees. Also, das ist schon, also als ich den jetzt auch wieder gehört habe, muss ich sagen, also den habe ich auch immer viel geskippt, weil erstmal finde ich den nicht gut und dann ist der textlich halt absolut indiskutabel, ne?
Ich finde den, das ist auch so ein, also wenn die Platte einen miesen Song hat, kann nur der sein.
Ja.
Alle anderen sind da wirklich gut, aber wenn nicht sogar gottgleich. Aber der Song, ich weiß nicht, was er auf der Platte soll.
Ja.
Das, wie du schon sagst, ist wieder besonders gut. Er ist textlich ein Tiefpunkt in der Bandgeschichte, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Da kannst du auch nicht sagen, das ist irgendwie ironisch. Nein, das ist einfach wirklich nur frauenverachtender Dreck.
Ja, also das ist wirklich, also ich meine, ich will es hier nicht irgendwie woke wirken oder so, aber das muss einfach nicht sein. Das kannst du heute nicht mehr bringen und ehrlich gesagt, konntest du das auch damals schon nicht bringen, 88. Nein, das war schon immer scheiße. Ja. Okay, lass uns nicht zu sehr an diesem Tiefpunkt aufhalten. Nein. Der steht relativ zentral auf der Platte. Allerdings ist der auch eingerahmt von wirklich hervorragenden True-Metal-All-Time-Klassikern und zwar so ungefähr jeder andere Song auf der Platte. Wir hatten ja das Vergnügen, im Mai die Platte komplett live zu hören mit Ross the Boss, ne? Zum 25-Jährigen, ne? Also der ist ja irgendwie gerade unterwegs, seine 25 Jahre Kings of Metal Tour, ne? Und ja, 88 erschienen, weiß ich gar nicht, ob du das schon gesagt hattest, aber ja.
Nee, ich glaube, das hatte ich unterschlagen.
Ja, und ja, die haben den halt komplett gespielt, wobei ich mich ehrlich gesagt an den Pleasure Slave gar nicht erinnern kann.
Ja, ich glaube, den wird Ross auch nicht gespielt
haben. Kann sein, dass sie den weggelassen haben, ne?
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der den nicht performt hat, ja.
Ja, und
aus Gründen.
Ja, und aber ansonsten muss man ja sagen, ja, du hattest schon gesagt, The Crown and the Ring. Okay, lass uns nicht allzu sehr ausbrechen, auch wenn ich gerade extrem euphorisch bin, weil ich dieses Album einfach so unfassbar liebe. Lass uns über das Artwork reden.
Genau. Und ja, was sehen wir da? Ich finde erstmal, das ist, glaube ich, so das stilprägendste Artwork von Manowar gewesen. Also so das Cover, ne? Also wenn du an Manowar denkst, dann denke ich an das Cover von der Kings of Metal. Ne, da hast du diesen gesichtslosen Barbarenkrieger drauf, ne, wieder ein blutdurchtränktes Schwert. Also ich meine, so die Thematik kennt man, hat man auch schon in etwas anderer Form auf anderen Covern gesehen. Ne, so ein bisschen auch von der Hail to England, wo es mal angefangen hat, glaube ich, jetzt verfeinert einfach. Ne? Sieht einfach toll aus, ne? Ein roter Himmel, großer Ring. Ich meine, es ist natürlich auch wieder relativ bunt, kann man fast sagen. Ja. Wird auch nicht jedem gefallen, aber wenn du, so wie ich zum Beispiel, grundsätzlich so einen Stil magst, ne, so einen gezeichneten Comic-Stil, ist das schon was, ne? Also, hast du noch Blitze, du hast ja diesen Ring, der da gehalten wird.
Ja, und zwischen den Beinen von dem Barbarenkrieger liegt halt auch die Crown, ne? Also, da schon thematisch auch auf die Musik Bezug genommen, genau. Ne? Und dann steht da auf so einem Hügel aus Flaggen, ne? Ja. Also aus Nationalfahnen, ne? Die USA-Flagge da relativ zerrissen. Fast ähnlich prominent die deutsche Fahne, ne? Auf der anderen Seite, gegenüber der US-Flagge, ne? Und dann davor Belgien, Frankreich, England, keine Ahnung. Alles Mögliche. Da liegt eine ganze Norwegen, sehe ich da, Schweiz, also da liegt schon eine ganze Spanien auf der Rückseite, Brasilien, Japan, Kanada. Das sind jetzt nur die ich auf Anhieb erkannt habe, ja.
Ja, alles ist drin, ne?
Was ist das denn? Ist das Norwegen? Ich glaube, Norwegen ist auch noch drauf, ja. Oder Schweden. Jetzt wird's peinlich. Nicht mal die Schnauze halten, ja. Ja, das ist, würde ich sagen, somit das ikonischste Artwork, würde ich mal vermuten. Mhm. Also, da haben sie sich wirklich gefunden. Alle Platten, die danach kamen, haben sich daran orientiert, von der Optik her, würde ich sagen.
Ja, auch so diese Best-of-Geschichten und so, immer wieder in Anlehnung, glaube ich, an dieses Cover. Das war so letztlich, wo man den Stil mitgefunden hatte, sogar noch bis
auch die Live-Alben und so, ne?
War ja, immer oder so. sogar die Gods of War geht ja noch so diesen Stil auch noch mit, ne? Jetzt weiß ich aber allerdings nicht mehr, wie hier der Lord of Steel das Cover aussah.
Oder sagst du, was, das kann sein, dass die da ausbricht. Da bin ich mir gerade auch nicht sicher. Bis am Googeln.
Ich wollte mal gerade so eine kleine Live-Recherche
machen. Kleine Live-Recherche. Ich bin
gerade neugierig.
Ja,
ich glaube, das war so wenig spektakulär.
Während nee, du...
Doch.
Ja. Geht auch in die Richtung, oder?
Ja, genau. Ja.
Ja. Ich hätte noch, wir hatten jetzt gerade schon den Pleasure Slave als kleines Lowlight ausgemacht. Sting of the Bumblebee folgt da relativ schnell drauf, mit 2 Minuten 45 auch relativ lang für ein Instrumental. Zugegebenermaßen von Joey DeMaios Bass-Soli bis hierhin das Beste, trotzdem überflüssig. Brauch einfach
keiner. Ja, ich brauch sowas nicht. Ja. Ich meine, das ist an den Hummelflug angelehnt, bekanntes Stück. Ja, wenn du nicht drauf gewesen wärst, hätte mir nicht gefehlt. Und ich neige auch immer dazu, den Song gerne auszulassen, wenn ich die Platte
habe. Ja, lass uns zu den Highlights kommen. Machen wir es kurz, alle anderen Songs.
Ja.
Also,
ja,
ne, also kann man
wenig hinzufügen.
Ich meine, ja, Wheels of Fire, der Opener, ist schon so ein unfassbar geiles Ding, ne? Dann
geht großartig los und endet noch fantastischer. Also das ist ein Album in einer ganz erstaunlichen Hitdichte auf jeden Fall.
Dann hast du, Kings of Metal, den Titeltrack, der wirklich ungeschlagen ist, der ein absolutes Highlight ist. Der ist Now Listen to Me, We Are the Kings of Metal. Unfassbar geil. Dann die Ballade schlechthin, Heart of Steel.
Ah, ne? Heart of Steel, ja.
Also da gibt es halt auch nix, ey. Heart of Steel ist vielleicht mit Courage zusammen so die Balladen von Manowar, ne? Und Sting of the Bumblebee haben wir gerade schon gesagt, kann man weglassen. Dann The Crown and the Ring. Epischer geht's eigentlich nicht. Also da haben sie wirklich die Epicness aus der Hölle reingebracht. Also sowas, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also wirklich nur mit Orgel und Eric Adams. Also besser geht's nicht.
Ja, funktioniert fantastisch, ne? Ja. Also auch gerade, wie gesagt, so die etwas besonderen Sachen, ne, oder gerade dieses Doppelpack, ne, auch hier der Warriors Prayer, der dann in Blood of the Kings übergeht.
Ja, dann haben wir.
Dann insgesamt dann über 10 Minuten. Das ist einfach fantastisch und das gehört zusammen, ne? Das ist wirklich eine richtig großartige Idee gewesen.
Dann haben wir nach The Crown and the Ring, Lament of the Kings, haben wir dann Kingdom Come, der fast schon so ein bisschen fast als Durchschnittsware auf dem Album durchgeht und trotzdem noch ein Song ist, der so dermaßen stark ist. Also
ja, auch bärenstark. Ja. Ne?
Dann also, ja, dann Pleasure Slave haben wir schon uns jetzt genug drüber aufgelassen und dann der Song, der wahrscheinlich wie kein anderer Manowar und den True Metal definiert, mit Hail and Kill da drauf. Also boah, ich krieg gerade eine Gänsehaut, wenn ich nur über den Song rede. Der ist einfach so unfassbar ikonisch. Also wer Hail and Kill nicht kennt, der hat den Metal verpennt. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Und also wirklich so ein Teil, was du zu jeder Tages- und Nachtzeit in jeder verfluchten Metal-Disco auf dem ganzen Scheißplaneten spielen kannst und wo alle da stehen und den Sign of the Hammer in die Luft recken, so, ne? Also besser geht's einfach nicht. Das ist der Song, wahrscheinlich auch der Manowar-Song schlechthin, würde ich sagen.
Ja, also es ist ganz, ganz weit oben mit dabei. Also da sind wir auch schon wieder so ein bisschen gerade bei der Frage-Anspiel-Tipp. Also ich finde, das ist unmöglich bei der Platte zu beantworten. Ja. Weil auch gerade, wenn du sagst, Hail and Kill ist so vielleicht der Manowar-Song, aber die Ballade Heart of Steel, ne?
Ja.
So, da kannst du nichts von weglassen. Das ist absolut namensgebend hier, Kings of Metal.
Ja,
so, ne? Das
geht,
ist,
geht eigentlich nicht.
Ne? Einfach, hier kannst du dich nicht für einen Song entscheiden. Ja. Ne? Aber auch, wie gesagt, diese Metal-untypischen Sachen und dieses Doppelpack aus Warrior Sprayer und diesen absolut großartigen Blood of the Kings, ne, auch eine absolut tolle
Lass mich die Lobhudelei noch eben zu Ende bringen. Ja. The Warrior Sprayer, das Hörspiel, was ich nachts um 3 im Schlaf dir rezitieren kann. Ich kann das scheiß Ding komplett auswendig, also wirklich ungelogen. Ich habe das 1 Milliarde Mal gehört. Dann der Übergang in Blood of the Kings mit 7:30, auch ein echter Brecher, der längste Song auf der ganzen Scheibe und auch, ja, wobei man sagen muss, das Outro ist relativ lang davon, aber trotzdem ein unfassbar guter Song. Also, ne, wie der die ganzen Länder aufzählt, diese bespielt haben da drin und so. Also
Wahnsinn.
Grandioses Teil. Die Scheibe ist wahrscheinlich eine meiner absoluten Lieblings-Metal-Platten aller Zeiten. So. Und als wir die jetzt live gesehen hatten im Mai, das war schon wirklich sehr, sehr geil. So, obwohl es nicht Eric Adams war, aber da kannst du halt nicht viel falsch machen bei den Dingen. So, ne?
Ja, war ein super Sänger, den er mit hatte. Ne?
Ich muss die Frage nach dem Anspieltipp trotzdem stellen. Wenn du dich entscheiden musst. Ich weiß, es ist bei der Platte wirklich brutal schwer.
Es ist unmöglich, aber nur weil ich was nennen muss, dann würde ich wahrscheinlich auch mit dir, wie du gerade gesagt hast, mit Hail and Kill gehen. Aber das ist unmöglich. Da brauche ich einige Songs von auf meiner Best-of.
Ja, alle
da
eigentlich.
Da komme ich nicht nur einer. Ja, fast alle.
Also Kings of Metal, Heart of Steel, Wheels of Fire, Kingdom Come, Hail and Kill, Blood of the Kings, Warrior's Prayer, Crown and the Ring, alles. Alles großartige Songs. Also, wenn ihr eine Manowar-Platte hören wollt, dann die. Also wirklich, dann die. Das ist, also davor die Scheiben waren stark, die danach, manche waren noch gut, aber hier waren die wirklich auf dem absoluten Höhepunkt ihres Schaffens. So.
Ja, da sind halt so die besten Songs drauf, die sie gemacht haben.
Ja.
Ne? Ich meine, so, das haben wir schon bei ein paar andere Songs auch gesagt, aber das ist wirklich eine hittichte Sondergleichen. Ja, also wenn du, wie gesagt, den Pleasure Slave runterschmeißt und das Instrumental ignorierst, das ist ein absolutes Meisterwerk.
Ja, also wenn sie da jetzt irgendwie die Battle-Hymnen noch draufgepackt hätten, dann wäre das wirklich, also Hail and Kill und Battle-Hymnen sind ja so ein bisschen so aus einem Guss, sag ich mal. Ne?
Ja.
Und das passt schon wirklich sehr gut. Ich meine, da brauchst
du, das ist ein Album, da braucht eine Band kein Best-of mehr.
Ja, die haben sie selber geschrieben.
Das haben sie selber geschrieben, genau.
Ja, also wie gesagt, die Live-Performance davon mit der Rosse Boss Band in Gladbeck hier vor ein paar Monaten, großartig. wirklich.
Ja, kann man jemand ins Herz legen, wer sie noch nicht gehört oder gesehen hat und Manowar gut findet, gerade so zu ihrer guten Phase. Auch so die Solo-Platten von Rosse Boss, was ich so bis jetzt gehört habe, ist auch ziemlich gut.
Ja.
Ne? Ich meine, kommst jetzt natürlich nicht an diese Götteralben vielleicht ran. Ne? Ist auch ziemlich schwer und vielleicht auch, ja gut, da muss man jetzt auch nicht erwarten, aber der hat echt gute Sachen gemacht und jetzt gerade, wo er auch mit dieser Kings of Metal auf Tour ist und Manowar-Songs performt, kann ich nur jedem empfehlen, wer die Chance noch nicht hatte, Manowar live zu sehen. Sollte man sich da mal gönnen, wenn man die Möglichkeit
hat. Also wirklich, ich kann diese Platte nicht hoch genug loben. Also die ist wirklich, wirklich gut. Da gibt es nichts. Also die kannst du dir wirklich so geben, die ist
für mich auch eins der besten Metal-Alben aller Zeiten.
Ja.
Also, ja.
Ja, unser, aus diesen 6 Alben, die wir jetzt hier besprochen haben, wäre unser Album, würde eingeleitet werden von Battle Hymns. Würde fortgesetzt werden mit March for Revenge, Secret of Steel von Into Glory Ride. Würde weitergehen mit Kill with Power und Blood of My Enemies von Hail to England. Und dann hätten wir von der Sign of the Hammer Guyana und Thor. Dann hätten wir von der Fighting the World Black Wind Fire and Steel und Hail and Kill von der Kings of Metal. Wobei man jetzt sagen muss, jetzt haben wir bei den ganzen Alben hier Sign of the Hammer, Hail to England, Into Glory Ride haben wir jeweils 2 ausgewählt und ausgerechnet auf den starken Dingern Fighting the World und Kings of Metal nur 1. Aber also im Fall von Hail and Kill und Black Wind Fire and Steel.
Naja, wir hätten es aber anders gemacht. Wir hätten da eine 2 Seiten Best-of rausgebracht und da packen wir einfach alle anderen Songs von der Kings of Metal drauf.
Ja, wir hätten das einfach ganz einfach gemacht, Mattes. Wir hätten wahrscheinlich einfach gesagt, hier ist unsere 6 CD-Version der besten Songs von Manowar.
Also,
das sind einfach die ersten 6 CDs von Manowar. Ja, also man muss schon sagen, also ich habe mir die auch alle mehrfach jetzt während der Recherche angehört und da ist nicht eine Minute verschwendet von außer Joy DeMaios Solo-Ausflüge, aber
Also ich habe sehr genossen, muss ich sagen. Ja. Ich habe von den Sachen, die wir so vorher gemacht haben, habe ich mich manchmal, gerade wenn wir so 10 Alben mal versucht haben zu besprechen, doch manchmal hinterher dann sagen ein bisschen geärgert, ne, dass man sich da wieder so viel aufgeladen hat. Aber ich muss sagen, hier diesen Ausflug über die 6 ersten Alben, den habe ich wirklich genossen und es war mir ja eigentlich diesmal keine große Mühe, da mal so ein paar Sachen auch zusammenzufassen und nochmal ein bisschen in die Recherche zu gehen. War ein schöner Ausflug in die Vergangenheit.
Auf jeden Fall. Ich sehe hier gerade, die Wikipedia sagt gerade, die Band Sabaton hat 2021 Kingdom Come als Single neu veröffentlicht. Da muss ich gleich mal reinhören.
Mhm. Ja, hör dir lieber die Manowar-Version.
Ja, meinst du? Okay.
Ja, ich kenne den. Der ist jetzt okay so, ne? Aber halt, ja, die typische Sabaton-Note mit drin durch Joachims Gesang. Ich meine, ich mag den auch so auf seine Art, ne? Aber für mich keine Frage, ne, dass die Manowar-Version besser ist. Also, mach immer auch Spaß, aber.
Na.
Ja. Hast du auch keinen großen Erkenntnisgewinn durch.
Ja, nee, dann nicht. Wenn du so Werbung dafür machst, dann nicht. Ja, oh mein Gott, ich habe gerade noch so einen Nebensatz gelesen, das Cover wurde wohl von einem Computerspiel inspiriert, und zwar von Turrican. Und wenn du dir das anguckst, wenn du danach suchst, Turrican.
Ja, ich habe es noch dunkel vor Augen.
Das sieht wirklich exakt genauso aus. Da steht irgendwie so ein Androidenwesen irgendwie, hat genau die gleiche Pose, die Blitze schlagen in die linke Hand ein, hat die andere Hand.
Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr, also die Wikipedia sagt, wurde nahezu 1:1 übernommen. Ja, kann man so unterschreiben, ja.
Ja, da sehe ich es, ja, diese Version.
Ist wohl ein Super Nintendo-Spiel oder ein Nintendo, ich bin mir gerade nicht sicher.
Ja, es gab es für Nintendo auch.
Ja.
Ja.
Naja, egal, ja, was soll's. Ja, Mattes, das war Manowar Teil 1 von 1 wahrscheinlich.
Einem. Wahrscheinlich, aber wir gucken mal. Wir behalten uns das vor.
Ja.
Ich habe irgendwann noch mal Lust. Kamen noch mal ein paar nette Sachen.
Ja, das
Einzige, wo wir uns dann wahrscheinlich wieder ein bisschen schwer mit tun, dann mit der God of War, Und ja, und dann könnten wir nochmal so schön über die Lord of Steel abhaten, aber
ja, irgendwann aber mal. Dann muss ich die hören und da habe ich gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Also vielleicht noch irgendwie ein paar abschließende Lobhudelei-Worte auf Manowar. Also gerade Hail and Kill Battle Hymns und Black and Fire in Steel, wirklich in meiner Jugend, so mit 18, 19, die Songs, die ich rauf und runter gehört habe, die Dinger, die in einer Metal-Disco liefen, bis Blut kam, so, ne, also das war, da habe ich Moschen gelernt oder Headbang bei den Songs. Großartige Band. Man muss sich nicht schämen, Fan zu sein, finde ich. Gerade wenn man sich auf die Frühwerke beschränkt und ja, also ja, carry on.
Naja, ich sage jetzt nochmal schöne Grüße an der Stelle an Dennis, der mal sein Manowar Backpatch von der
Kutte. Ja, das ist tatsächlich so eine Sache. Ich habe Manowar zweimal live gesehen. Beim ersten Mal auf dem Konzert, was Dennis da erwähnt hatte. Das fand ich noch ziemlich gut. Da bin ich auch mit dem Tinnitus nach Hause gegangen. Also da waren die wirklich brutal laut. Und dann habe ich die nochmal vor nicht allzu langer Zeit, 2014 oder so war das, mit einem meiner Ex-Drummer zusammen, ich glaube in Düsseldorf gesehen. Und da waren die wirklich... Also das war halt Plastik, ne? Irgendwie riesige Halle irgendwo in Düsseldorf, dann gigantische Bildschirme links und rechts, Bühnenaufbauten bis unters Dach, alles toll, alles Value for Money so. Trotzdem stehst du irgendwie in 250 Meter Entfernung und siehst Eric Adams auf dem Bildschirm. So, dann kann ich mir dann halt auch irgendwie auf einer DVD geben.
Ja.
So, ne?
Ja, das stimmt.
Und dann haben sie da damals irgendwie auch noch schon immer so diese ganzen Videoeinspieler und also da gönnen sie sich dann irgendwie zwischendurch schon mal irgendwie 25 Minuten Pause, wo du da als Zuschauer stehst und dir irgendwelche Videoeinspieler anguckst und du denkst dir so, ja, dafür bin ich jetzt nicht gekommen. So, nur weil Joey jetzt irgendwie unter Sauerstoffzelt muss, so. Das ist so ein bisschen unnötig. So, da hatten sie bessere Zeiten, glaube ich.
Ja,
nichtsdestotrotz, großartige Band, haben sehr viel für den Metal geleistet, nicht nur für den True Metal, generell für den Heavy Metal, würde ich sagen, eine der Bands. Ein bisschen, ja, fast schon traurig, dass die gegen die anderen Größen, wie Metallica beispielsweise, so ein bisschen verloren haben, ne? Also.
Ja, das war nicht eine Liga.
Ja,
das muss man leider so sagen.
Ja, wobei sie auch ein bisschen spezieller waren, ne, als Metallica. Und man kann, eine Sache kann man denen wirklich nicht vorwerfen, die haben sich wirklich nie angebiedert. Also das kann man denen wirklich nicht vorwerfen.
Nee.
Die haben nicht eine Minute lang irgendwie gesagt, oh, wir müssen jetzt irgendwie poppiger werden oder so, wie man das Metallica wahrscheinlich vorwerfen kann. Und
ja, die haben nie groß ihren Stil geändert, ne.
Ja.
Die letzte Platte jetzt so mies war, hat ja nichts damit zu tun gehabt, dass die jetzt ganz andere Musik gespielt haben. Zumindest nicht in Gänze, aber das ist ein anderes Thema
mit
der Songqualität. Ja.
Ja, Mathis, lass uns zum Ende kommen. War schön, mal über Manowar zu reden, wo, glaube ich, doch eine unserer Lieblingsbands, ne, generell.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, ne.
Ja.
Ja, ich hab die Platten jetzt wieder eine Weile nicht gehört, also eine Weile weiß ich jetzt nicht. Man hört ja immer mal so ein bisschen Manowar zwischendurch, aber ich mir nochmal so die ersten sechs im Stück angehört habe, das war jetzt auch schon wieder so ein paar
Jahre. Ja, das habe ich, weiß ich nicht, ob ich das jemals gemacht habe, aber ja gut, also gerade die Kings of Metal, als wir da jetzt in Gladbeck waren, natürlich, ne? Also danach habe ich mir die auch schon ein paar Mal gegeben, weil die einfach so geil ist. Weil die einfach so großartig ist. Ja, Leute, wenn ihr mehr wollt von dem, was wir hier machen, dann schmeißt uns doch einen Euro oder jetzt mittlerweile sind es 4 bei Steady in den Hut. Dafür bekommt ihr auch ein bisschen Bonus-Content. Da haben der Mathis und ich fleißig vorproduziert. Das erscheint jetzt so peu à peu. Ich weiß gar nicht, wann das nächste erscheint. Ich glaube, irgendwie in einer Woche oder so, wenn ihr das jetzt hört. Ja, schaut mal rein. Würde uns echt freuen. Ansonsten kommentiert bei Facebook, Twitter, Instagram, Mastodon und natürlich auf unserer Homepage. Beim nächsten Mal machen wir vielleicht wieder ein bisschen Feedback. Wir hatten nicht ganz so viel tatsächlich. Da könnt ihr ein bisschen mehr machen. Ja, und wir hatten auch, weil ich schon ein bisschen die Befürchtung hatte, dass wir heute wieder lang werden und wir knacken jetzt gleich die 2 Stunden. Ja, da einfach mal drauf verzichtet. Aber trotzdem, gebt uns gerne Feedback, diskutiert mit uns, diskutiert mit anderen. Und ja, Mathis, hast du noch was? Hail and Kill oder so?
Nee, aber der alte Mann muss ins Bett. Metal off.
Ja, Metal off, Hail and Kill und ja, Stay True oder so, keine Ahnung. Ja, bis zum nächsten Mal.